Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Serienjunkies Podcast. Wir besprechen wöchentlich zurzeit Fear the Walking Dead. Und diesmal besprechen wir die Episode The Good Man.
Das Staffelfinale.
Das Staffelfinale, genau. Folge 106. Mit mir dabei im Studio ist heute
Axie.
Und an meiner linken Seite hier, falls ihr sehen könntet, wäre das so.
Ja, auf der linken Seite von Adam ist Felix.
Hallo. Hi, und ich bin Adam. Wir führen hier durchs Programm und besprechen die neue Folge des AMC Zombie Hits. Fear the Walking Dead.
Es ist ein Hit.
Von den Einschaltquoten her, es läuft.
Ja.
Wenn man es mal vergleicht mit The Walking Dead, dann ist es schon auf dem gleichen Niveau.
Wie?
Nee. Also erste Staffel versus erste Staffel.
Ach so, okay.
Ja. Eigentlich ist es sogar auf einem höheren Niveau.
Ja, schon. Ja. The Walking Dead hatte nicht so gute... Ja.
Wie dem auch sei.
Nach diesem kurzen Quotentalk
bedanken wir uns natürlich dafür, dass ihr uns so reichlich unterstützt habt. Diesmal haben wir leider keine Namen mehr zum Vorlesen, aber ihr wisst alle, die uns da unterstützt haben, dass ihr super awesome seid und wir freuen uns natürlich darüber, dass diese Möglichkeit hier gegeben ist.
Ja, vielen Dank, hat uns echt überwältigt.
Dennoch haben wir aber Feedback natürlich wie immer und da macht Axel vielleicht gleich erstmal den Anfang.
Jo, wir haben eine nette E-Mail gekriegt von Thomas Finch. Und ich lese jetzt nur den zweiten Teil daraus vor, da geht es um die letzte Folge. Dazu schreibt er, ironischerweise war die letzte Folge für mich leider die schwächste bisher. Die erste Hälfte der Folge gab mir gar nichts. Vielleicht habe ich aber auch nur eine völlig falsche Wahrnehmung. In meinen Augen ging diese Folge schon relativ mies los. Mit solchen Charakteren wie dem neu geschaffenen Strand kann ich leider selten etwas anfangen. Aber jedem das Seine. Das haben wir dir doch eigentlich beigebracht.
Das habe ich jetzt nicht nachgehört in dem Podcast. Übrigens sehr informativ, Exi, danke
dafür. Ja. Sehr gerne, dafür bin ich da.
Für Informationen.
Genau, das ist mein Teil in diesem Podcast. Thomas schreibt weiter, zum Schluss noch ein Wort zu Dr. Evil. Mag sein, also er meint Dr. Extra natürlich, mag sein, dass sie sich noch zum bösesten Bösewicht der Seriengeschichte entwickeln kann, aber aktuell würde ich mich der Schleckmuschelfraktion anschließen wollen. Sicherlich schaue ich auch viel zu naiv, aber das ist eine andere Sache. Allerdings finde ich zumindest bis jetzt Vergleiche mit Ärzten aus der NS-Zeit more evil than Dr. Evil. Wir wissen ja, dass es allein um L.A. mehrere Camps gibt. So können wir auch mal davon ausgehen, dass es mehrere Krankenstationen gibt, die alle unter militärischer Hand stehen. So wird auch Dr. Evil nur in den ihr aufgegebenen Rahmen handeln. In dem, okay, gut. Natürlich kann man es vergleichen. Okay, das finde ich jetzt gerade ein bisschen problematisch, muss ich sagen, weil das ist ja gerade das, was die Nazi-Zeit ausgemacht hat, dass die Leute nur nach Befehl gehandelt haben und nicht nach links und rechts geguckt haben. Und deswegen macht es sie ja schon evil, quasi.
Ja.
Also nach meiner Interpretation. Natürlich kann man NS-Vergleiche anbringen, aber genauso gut ein ganz normales Angestelltenverhältnis oder dem Versuch, Menschen zu helfen. Ja, nee, finde ich nicht. Oder finden wir alle nicht, oder?
Nee, gebe ich dir recht.
Ja. An den Umständen, wie zum Beispiel den Käfigen, wird sie nichts ändern können und sollte sie vielleicht auch gar nicht. Okay. Ja, das ist wieder das Gleiche. Also sie sollte auf jeden Fall etwas an den Käfigen ändern. Auch Dr. Evil vorzuwerfen, dass sie nicht allen hilft, ist meines Erachtens ziemlicher Quatsch. Die Mittel und das Personal für eine Hilfe für alle sind nicht da. Und so ist es in meinen Augen auch moralisch das Richtige, denen zu helfen, die beste Überlebenschance haben.
Das ist ganz schön harter Tobak. Das ist hart von Thomas.
Also hier Survival of the Fittest, würde ich sagen. Ein knallhartes darwinistisches System, was der Thomas hier uns vorschlägt. Ich meine, Ähnliches sagte auch Herschel in der Mutterserie, als im Gefängnis die Seuche ausbrach. Und den können wir ja nun wirklich nicht zum Bösen machen. Aber wir werden sehen. Ich lasse mich auch gerne in meiner Naivität überrollen. In dem Sinne noch viel Spaß und für alle zukünftigen Podcasts. Ja, danke für diese Zuschrift, Thomas. Finde ich ein bisschen problematisch, was du hier sagst. Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob in der Apokalypse wirklich nur die Überlebensfähigsten gerettet werden sollen oder nicht einfach alle Menschen. Kann man sich sicherlich drüber streiten.
Ich glaube, wir sind da alle eher einer Meinung.
Ja.
Der von
also wir wollen Axel uns nicht drüber streiten. Ich will anderen Leute.
Wir lieben die Liebe.
Dann habe ich eine andere Zuschrift vom lieben Johannes, der schreibt, hallo Fear the Walking Dead Podcast Team. Man könnte ja aus eurem letzten Podcast heraushören, welche Verteidigungsstrategien bzw. Waffen ihr benutzt, falls mal hart auf hart kommt und die Zombie-Apokalypse über Berlin hineinbricht. Das passende Konzept eigentlich von Ort, sorry nochmal, das passende Konzeptart von euch würde dann vielleicht so aussehen, siehe Anhang. Und Hanna hat das schon retweetet, er hat ein sehr schönes Bild von uns gefotoshoppt, wo Axie, was hast du nochmal?
Ein Hammer.
Ein Hammer, ich habe ein Laserschwert wie Darth Vader in der Hand und Hanna hat irgendwoher einen Tischtennisschläger als Verteidigungswaffe. Vielen, vielen Dank für diese Zusendung, Johannes. Und ansonsten unser Dauergast Bolle. Wie könnte es anders sein?
Auch nicht zu kurz
kommen. Auch wenn Hanna nicht da ist, lese ich nochmal Bolles Mail kurz vor. Hi ihr, netter Podcast mal wieder. Da ihr diesmal keine konkreten Fragen bezogen auf Military und Survival gestellt habt, beantworte ich sie trotzdem. Soll es auch mal kurz werden. Leider habe ich mich beim Dienstgrad von Ophelias Freier in der vorhergehenden Sendung verschaut. Er ist Corporal. Er hat 2 statt 1 Balken auf seiner Mütze. Ich konnte das auf meinem Smartphone wohl nicht so exakt erkennen. Er guckt Fear the Walking Dead auf seinem Smartphone.
Selber schuld.
Diesmal war
wieder
der Fernseher an der Reihe, da war es eindeutig zu sehen. Das ändert aber an der Higashi-Ebene nur sehr wenig. Er ist damit lediglich eine Stufe höher und ausschließlich den Privates vorgesetzt. Gut gefallen hat mir in Kobalt, dass tatsächlich der Punkt, den ich vor 2 Wochen ansprach, realistisch dargestellt wurde. Sprich, in einer Weltuntergangs-Exodus-Katastrophe ist in keiner Armee der Welt damit zu rechnen, dass die Organisation und Struktur aufrechterhalten werden kann. Da gilt dann, jeder ist sich selbst der Nächste und nicht Befehl und Gehorsam. Das mit dem Bootcamp für die Redakteure habe ich als Auftrag verstanden. Ich lasse mir was einfallen. Oh Gott. Ich bin ein paar Mal im Jahr noch in Berlin. Selbstverständlich wird es überraschend kommen. Oh Gott.
Irgendwann steht er hier vor der Tür.
SWAT-Team kommt da so reingeschossen durchs Fenster.
Zugriff auf den Boden! Denn bei Fear the Walking Dead war auch niemand drauf vorbereitet. Also dreht euch ruhig schon mal öfters um. Lieb grüß, Bolle.
Dum, dum, dum.
Vielen Dank, Bolle, für diese Drohung, Ankündigung.
Für diese liebevolle Drohung.
Ansonsten Feedback auch für die letzte Finalausgabe, für die Finalausgabe des Fear the Walking Dead Podcasts, die ja noch kommt. Mit Special Guest schreibt ihr gerne an podcast@serienjunkies.de und da machen wir vielleicht nochmal eine größere Feedback-Runde. Also alles in die Tasten hauen.
Und unseren geilen Hashtag bei Twitter, SJFTWD.
Genau.
Use it, people.
Benutzt den einfach. Ansonsten wenden wir uns jetzt The Good Man zu der 6. Episode aus Fear the Walking Dead, die ihr natürlich auch bei Amazon immer gucken könnt, relativ früh im Original. Und
über die Bewegung, die du gerade gemacht hast, könnt ihr leider nicht sehen. Aber Adam hat gerade in seinen Browser Amazon eingetippt.
Mit meiner Zunge. ja, wir legen wieder los mit einem schönen Cold Open, wie ich finde, mit Musik. Das hat ja die Muttersäge, das haben wir öfter mal kritisiert, dass uns diese Musik-Cold Opens nicht gefallen haben. Aber hier finde ich es eigentlich, dir schon?
Ja. Diese schmalzigen, wo es dann immer so...
Ich bin ein Sucker für Musikmontagen.
Ja, also, ja, wenn sie gut gemacht sind, ich auch, aber wie es bei The Walking Dead war.
Nicht schlecht bei The Walking Dead.
Ja.
Oder vielleicht nochmal nachher, vielleicht fand ich es auch schlecht, keine Ahnung.
Ja. Also auf jeden Fall fand ich das Just a Perfect Day besser als diese Montage, obwohl die Bilder vom zerstörten L.A. hier relativ schön eingebettet waren.
Ich fand den ersten Shot jetzt auch relativ cool. Das war ja das mit, glaube ich, bei Nacht. Man sieht den Mond so über den Dächern oder den Wolkenkratzern von L.A. Ja, war okay. Also
mir haben andere Sachen in der Episode weitaus besser gefallen, wenn wir schon über die visuelle Umsetzung reden.
Aber da das
können wir
ja
vielleicht später machen, wenn wir nochmal so ein bisschen zum Technischen kommen. Wir hatten ein paar schöne so Tracking-Shots von fahrenden Fahrzeugen und sowas in dieses ganz spezielle Sonnenlicht von L.A. Das hat schon sehr gut ausgesehen, fand ich. Ja. Und dann hatten wir noch ein paar Negativbeispiele, zu denen wir auch gerne später kommen können. Aha. Ich sag nur CGI.
Ich glaube, ja. Aha. Okay, gut. Axel hat es
interessant.
Ja.
Stichwort The Last Chip.
Was? Ich gucke The Last Chip ja nicht.
Ja. Ich auch nicht.
Aber ja, die Leute, die es gucken, die werden es sehen, wissen.
Okay.
Ich glaube, ich weiß, was Axel meint.
Aber was passiert denn erstmal? Madison und Travis packen und es wird endlich auch mal Klartext geredet gegenüber Chris und Alicia, beziehungsweise das, was Klartext vielleicht so ein bisschen am nächsten kommt, dass sie ihnen mal sagen, ey, packt mal was zusammen, die Kacke ist am Dampfen, wir gehen jetzt los.
Wir fahren relativ präzise in den Osten.
Ab in die Wüste.
It's safe there. Warum auch immer. Also die Erklärung, die folgt vielleicht irgendwann noch, aber... Wahrscheinlich ja eh nicht, ne?
Sie packen erstmal irgendwie das Nötigste zusammen, ein bisschen Essen in die 2 Autos, die sie haben und dann soll es losgehen Richtung Krankenhaus, Nick befreien, Liza mitnehmen und mal sehen, ob...
Locker easy.
Also, ob die Zelda noch lebt.
Richtig, ja. Und den Zombies entkommen natürlich.
Ja,
Ja, also ich habe mir als allererstes aufgeschrieben, ist das wirklich der beste Plan, den Daniel da hat? Also Er ist so mega gechillt, finde ich, die ganze Zeit am Anfang. Er sagt, ja, wir machen jetzt das hier und dann machen wir das hier und dann bringe ich noch hier den Alex Andy um. Und dann alles easy und so. Und ich finde es einerseits sehr gut, weil er ein ganz guter Gegenpol ist zu diesen ganzen anderen Charakteren, die meistens ziemlich aufgeregt sind und halt nicht klar denken können. Aber also der Plan, den er jetzt fasst, der ist ja eigentlich schon ziemlich selbstmörderisch.
Ja, finde ich auch. Klar, das ist der Plan, der uns als Zuschauer am meisten Spannung verspricht. Logisch. Ja. Aber ich sehe es so wie du, Axel, der hat ein paar Lücken, also viele Risiken, die du nicht berechnen kannst und die auch, wo ich sagen würde, ist es das wirklich wert? Mhm. Aber gut, ich mag den Ruben, wie nennen wir ihn eigentlich? Blades oder Blades?
Ruben Blades! Ich habe immer Blades
gesagt. Ja, ich würde auch Blades.
Aber er hat halt auch keinen Akzent
auf seinem Ich kann halt den Daniel einfach auch nachvollziehen, weil er ist ja ein sehr zielgerichteter Typ, der halt unbedingt seine Frau befreien will. Und die Tochter ist ja auch komplett auf seiner Seite, wenn es um die Mutter geht, halt, dass die halt befreit wird. Und von daher kann ich schon glauben, dass er halt jedes Risiko eingehen wird, um halt die da rauszubekommen. Auch wenn der Plan halt ein bisschen lückenhaft ist.
Ich meine, ich finde halt echt, wie er dann so super gechillt bei der Military Base ankommt. Irgendwie so, yo guys, what's happening?
It's good night, it's good night.
It's nice night. Und und dann kommt halt auf einmal diese mega Horde vorbei. Mhm. Also, ich fand es ein bisschen, also...
Ist das schon dein Kritikpunkt wegen des CGIs oder ist es ein anderes CGI?
Nein, das war noch kein
Kritikpunkt. Gut. Weil ich finde ja diese, also ich weiß nicht, ob wir bei The Walking Dead schon mal eine 2000, ich weiß, dass wir bei The Walking Dead noch keine 2000
doch, Menschen haben wir hatten. Einmal auf der Straße, auf offener Straße.
Nee, aber es heißt jetzt, dass der Staffelauftakt mit 650 Zombies die meisten Zombies überhaupt sind in der sechsten Staffel. Also so 2000
ja gut, das waren halt CGI-Zombies, das waren keine echten.
Achso, meinst du den Unterschied, dass man hier Copy und gepastet hat und deswegen diese Menge hat.
Aber wollen wir jetzt schon zu der Szene springen? Zu Daniel vor den Toren? Das ist ja schon, bevor sie, also es gibt ja noch zwischendurch noch so ein paar kleine Sachen.
Ja, klar. Willst du die Adams-Szene noch besprechen, dass Travis den am Hals hat?
Weiß nicht, dass Travis jetzt auch irgendwie sieht, dass er jetzt doch zum harten Hund wird, was er ja vorher nicht so war. Also, dass er jetzt sagt, wir müssen halt jetzt so vorgehen, wir müssen Adams, er will ihn ja nicht töten.
Ja. Er lässt ihn noch frei.
Er lässt ihn später frei, aber er sagt ja dann, wir nutzen ihn, um in dieses Camp reinzukommen.
Ja.
Was war denn das, was mich so gestört hatte?
Weil Travis eben nicht der harte Hund war, oder?
Er lässt ihn dann frei. Also entgegen des Rats von Daniel. Daniel will ihn ja mitnehmen und dann umbringen. Und dann schafft es ja Andy schafft es ja.
Es heißt Andrew Adam, heißt er. Und der wird von Ophelia,
glaube ich, mal. Andrew Adam und er wird Andy genannt.
Oder Adams oder so?
Andrew Adams.
Ja. Adams, genau. Und Ophelia sagt irgendwann mal Andy oder so.
Ja. Andy! Premierminister!
Nee, dann war es irgendwas anderes mit Travis. Nee, aber genau die Szene meinte ich jetzt. Oder das auch zum Beispiel nochmal, die Szene fand ich ziemlich stark, dass Daniel nochmal mit seiner Tochter spricht und die Tochter dann sagt, ja, jetzt weiß ich, was du wirklich warst vorher in El Salvador und zwar kein Opfer, sondern ein Folterer.
Ja.
Und haben mir die beiden auch sehr gut gefallen. Hier Ruben Blades und
Mercedes
Mason. Da fand ich sie beide echt ziemlich gut eigentlich. Das hat mir gut gefallen, die beide.
Ja, also Adams versucht ja, um darauf nochmal kurz zu sprechen zu kommen, versucht ja so seinen Wert nochmal irgendwie darzustellen. Und er sagt ja, ey, pass mal auf, bring mich nicht um, ich will nicht rennen, ich bin voll mit Schoki. Nein, er sagt, dass er den kleine Wegmappe zeichnen kann und ihnen sagen kann, wo genau die Liebsten da versteckt sind. Und deswegen geht der gutmünzige Travis dahin und sagt, ja, okay.
Ja, ich nehme das ist mit. Natürlich wieder der falsche Move. Wir hätten ihn mitnehmen müssen. Ich meine, aber dann, er wollte ihn halt davor Ruben, was auch immer, schützen, vor Hector. Nee, was?
Daniel.
Er wollte ihn vor Daniel schützen, weil es ist ja schon ein valides Argument, was Andy macht, dass Daniel ihn wahrscheinlich umbringen wird. So.
Ja.
Was soll er sonst mit ihm machen? Ich meine, er könnte ihn natürlich auch irgendwo anbinden oder
das war so mein Gedanke.
Also, weißt du,
wobei, wenn dann irgendwie ein Zombie kommt, dann ist es, sagen auch vieles unmenschlich, wenn du ihn irgendwo gefesselt lässt und dann wird er da angegriffen und wird dann am lebendigen Leibe verspeist.
Ja, aber solange der Plan halt noch nicht ausgeführt ist, kannst du ihn ja nicht freilassen.
Genau.
Richtig,
du kannst ihn nicht freilassen, aber du musst ihn ja eigentlich behalten dafür, dass du sicherstellst, dass du weißt, wo du genau hin musst. Mhm. So, wenn der dir irgendwas aufzeichnet, weißt du ja nicht, ob das stimmt.
Und er könnte ja auch eine Falle aufzeichnen oder sonst irgendwas.
Genau. Und deswegen ist es halt dumm von Travis, ihn jetzt gleich laufen zu lassen. Also das ist doch ich meine, bei aller Menschlichkeit ist das doch wirklich auch dann trotzdem der falsche Move, weil es geht ja jetzt immer noch um seinen, um wen jetzt genau? Um seinen Stiefsohn und seine
Ex-Frau. Achso, ja, seine Frau.
Seine Ex-Frau. Ja, genau. Und ja, also deswegen, aber das ist ja trotzdem, passt ja trotzdem zu Travis, der Figur. Also das ist jetzt keine schlechte Figurenzeichnung oder so.
Ist einfach nur dumm.
Es hat mich halt, irgendwie so ein bisschen, es hat mich eher überrascht, dass Daniel halt wirklich so eiskalt ist. Also, dass er halt jetzt auch, ich meine, er hätte ja, wenn Travis nicht eingeschritten wäre, hätte er einfach ihn erschossen in der Garage noch. So. Mm. Also, er hatte ja schon die Pistole in der Hand. Und das ist halt schon, ja, heavy, heavy stuff so.
Aber sie nehmen ihn ja mit, ne? Also, ich meine.
Nee.
Er lässt ihn ja, also sie bemannen ja dann die Fahrzeuge und Adams dann soll halt mit Travis mitfahren und dann sagt er hier, cut me loose und dann sind sie unterwegs und dann gibt es ja schon den Shot auf dem Beifahrersitz von Travis und da ist ja keiner.
Ja, der also lässt ihn im Haus schon gehen.
Ist Adams gar nicht auf der Tour dabei und das kriegt auch anscheinend Daniel nicht mit in seinem Fahrzeug. Irgendwo lässt er ihn raus. Ich weiß nicht, ob sie ihn am Haus rauslassen, ich glaube schon, das ist die einfach, also die sinnigste Sache. Weil du siehst ihn vorher nicht mehr. Also beziehungsweise dann bei dem Camp, wo sie ankommen oder so.
Sie haben, also das ist ja eh dann alles ein bisschen, das geht ja eh alles ein bisschen schnell. Die nächste Szene ist ja dann, dass Daniel hier da
mal schnell ein paar Zombies befreit.
Genau, das sehen wir ja alles nicht. Also und wir sehen auch nicht, wie die Logistik ist von diesem Camp. Also wir sehen nicht, wo Travis und, also wie die in diese Tiefgarage kommen. Mhm. Und ja.
Genauso wie dieses Argument von dem Andrew, dass das Ding ein Labyrinth ist, den Eindruck bekomme ich gar nicht so richtig. weil anscheinend finden die sich alle ganz gut da zurecht und kommen ganz gut raus. Und ich meine, diese Logistik, die du angesprochen hast, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn man die mal bekommen hätte. Ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde eine PowerPoint sehen, hier ist der Ausgang, hier kommst du dahin und so. Ja. Aber das Camp hat sich mir irgendwie von seiner Lage nicht richtig erschlossen.
Ja, ich meine, das am Schluss war es ja dann auch natürlich immer Zufall, wie sie sich dann gefunden haben und so. Aber es wäre vielleicht nochmal gut gewesen, so eine Planungsteil, also so eine Szene zu zeigen, wo sie jetzt kurz besprechen, was sie machen wollen. Ja,
also sie hätten das wirklich ein bisschen besser durchgehen können, so okay, dann machen wir das.
Ich meine, ich verstehe auch, dass man keine Zeit hat. Ich meine, das passt ja auch alles, ist ja auch im Kampf gegen die Uhr und so und das ist alles okay, aber dann gib mir noch eine Szene, wo sie irgendwie zeigen, okay, du machst das und du machst das und das hat halt gefehlt. Und da haben wir dann, ich meine, wann erfährt denn Daniel, dass Andy nicht mehr am Start ist? Das erfährt er doch erst.
Das erfährt er, als sie reinfahren in die Militärzone, oder?
Wie kommen sie da überhaupt rein?
Ich bin die ganze Zeit halt davon ausgegangen, dass der da sitzt.
Ach natürlich, sie brechen ja das Tor auf.
Ja, sie brechen es auf. Ja. Der Witz ist ja, wie sie reinkommen, da ist irgendwie so eine Schaltzentrale außen am Tor.
Ja.
Und Daniel dreht an drei Knöpfen.
Nee, das war ja, um rauszukommen.
Ach, das war, um rauszukommen. Achso, alles klar. Ich habe mich nämlich schon gewundert, hä? Wie geht denn das?
Nee, genau, stimmt. Und dann ist die Ablenkung mit den Zombies und dann kommen sie da rein. Okay,
gut. Aber Adams ist, glaube ich, schon, als sie rausfahren aus ihrer Zone, schon gar nicht mehr dabei.
Ja, da ist er schon nicht mehr dabei. Deswegen fehlt da eigentlich eine Szene, wo Daniel irgendwie das merkt.
Na, es gibt so eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war, da guckt der Travis so komisch an, als würde er registrieren, wir haben Adams nicht mehr. Das ist mir aufgefallen. Und das war, glaube ich, als sie reinfahren, also rausfahren aus der Sicherheitszone. Mhm. Also da, wo sie halt gewohnt haben.
Ja. Sie sprechen doch auch nochmal drüber, oder? Gibt es nochmal eine Szene?
Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der verdammte Adams mit ihnen dabei ist. Und deswegen habe ich auch, ich greife mal voraus, mich nicht gewundert, dass er dann da war plötzlich.
Da habe ich mich nämlich super gewundert.
Ja, ich auch.
Warum zurücklaufen?
Ich habe mich halt gefragt, wie er da hinkommt. Also das war irgendwie.
Ja gut, die haben ja gesagt, dass dieses Compound-Ding sehr nah ist. Das sagt, glaube ich, irgendwann Alicia oder sowas. Dass es halt sehr nah ist. Das heißt, er muss dahin. Also es macht ja Sinn, dass der zurück zu diesem Compound geht, wenn er jetzt nicht direkt desertieren will.
Mhm. Ja.
Und er kennt ja auch den Plan nicht. Von Daniel.
Nee.
Kennt er nicht. Aber ich meine, dass er dann halt Rache will, das ist halt alles auch ein bisschen arg konstruiert. Das ist halt später dann, ich weiß nicht, ob wir jetzt da gleich drüber reden wollen, aber.
Ich fand halt bei der Szene, wo Daniel die Meute rauslässt aus dem Stadion, dass es viel zu glimpflich abläuft, das ganze Ding. Also ich meine, 2000 fucking Zombies, die machst du nicht auf und dann kannst du einfach so einen Abendspaziergang machen oder so.
Er macht das von der Karotte. Ja, ich meine, gut, du kannst ja schon vor Zombies herlaufen, weil sie ja schon relativ langsam sind.
Ja.
Also du kannst. Aber ich glaube halt nicht, dass diese ganze Meute sich halt einfach dann hinter ihm herläuft, wie so dressierte Hunde, weißt du?
Also, das ist halt auch sehr... das war halt auch für die coole Szene war es halt da, weißt du? Dass halt Daniel extrem lässig vorne langlaufen kann. Hi Jungs, wie geht's euch? Und dann auf einmal kommen halt zigtausend Zombies da an. Und das mag irgendwie unterhaltsam sein, aber sobald du darüber ein bisschen mehr nachdenkst, denkst du, nee, da passt irgendwas nicht zusammen.
Und auch, dass das Lager dann überrannt wird.
Das finde ich halt auch komisch, weil, gut, es sind 2000 Zombies. Also, wir sind noch nie in so einer Situation gewesen. Ich möchte auch hoffen, dass es niemals so weit kommt. Aber ich meine, das sind 100 Soldaten vielleicht, oder?
Ja.
Sind zu viele? Keine Ahnung. Und die sind bis an die Zähne bewaffnet.
Ja.
Ich weiß nicht, es gab keinen Zwischenstand, wie es mit der Munition aussieht, ob es irgendwelche Versorgungsengpässe gibt oder so. Aber es sind halt ausgebildete Soldaten. Berufssoldaten und da erwarte ich irgendwie ein taktischeres Vorgehen, um Zombies zu
töten. Aber die schießen doch alle direkt erstmal an.
Aber schießen auch, aber sie scheinen überhaupt nicht zu treffen.
Ja.
Sie schießen auf den Zaun und dann stehen die gleichen Zombies aber in der nächsten Szene immer noch
das
da.
Ding ist halt, wenn
und
sie
die wissen doch, dass sie einen Kopfschuss verpassen.
Richtig, müssen. Wenn sie halt seit Wochen schon jetzt, oder mindestens 2 Wochen oder so, müssten jetzt um sein, die Dreher, 9, 10 Tage oder so.
Sind es schon Wochen?
Also 9 bis 10 Tage?
Ja, Tage.
Ja. Tage, ja. Gut, aber ich meine, sie waren schon draußen im Feld und wissen eigentlich, wie man, sie müssten eigentlich die Erfahrung gesammelt haben, wie man Zombies am ehesten umbringen kann, am schnellsten. Ja. Und das wird halt hier gar nicht angewendet, sondern es wird wild Rambo-esk draufgehalten, aus der Hüfte geschossen.
Ich meine, allein die 2 Dudes auf diesem Hochsitz, da auf diesem Aussichtsposten, die allein könnten schon so viele Zombies irgendwie platt machen.
Vielleicht denken wir dazu einfach, aber ich sehe es halt genauso. Also wirklich.
Oder man denkt halt bei 2000 Zombies einfach, dass man, keine Ahnung, da verfällt man in Panik. Aber es ist trotzdem natürlich auf jeden Fall.
Ich meine, die haben doch voll den krassen taktischen Vorteil einfach. Also allein diese auf diesem Hochsitzteil, dann könnten die doch auch irgendwie auf Trucks Granaten werfen. Dann könnten
Granaten.
Sie könnten auf Trucks steigen und von dort runterschießen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Soldaten da jetzt keine Ausbildung haben. Und ich meine, ich habe mir ja die letzten Wochen immer gewünscht, dass wir mal so eine Szene sehen, wo die so überwältigt werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt so ein bisschen ein Problem ist bei The Walking Dead, dass die Zombies so langsam sind. Wenn das irgendwie wie bei anderen Filmen oder Serien wäre, dass die halt so schneller wären, dann würde man das halt verstehen, dass sobald ein Zombie irgendwo ist, dass dann halt mega die krasse Gefahr herrscht.
Ja.
Aber hier sind die halt so langsam und du kannst die halt eigentlich so irgendwie ziemlich mühelos abknallen, wenn du in der taktisch besseren Position bist. Und es passiert halt einfach nicht.
Und der Witz ist, ein Charakter sagt ja sogar, dass sie super langsam sind. Also Strand sagt ja, glaube ich, genau. Kein Stress, die sind super langsam. Ja. Und die Katze, die Soldaten, was sollen wir tun? Ich bin voll bewaffnet. Verdammt! Und das ist wie so diese Dampfwalze.
Oh mein Gott, oh mein Gott!
Wie diese Dampfwalze bei Austin Powers.
Ja.
No!
Aus der Bahn!
Weißt du, das ist so ein bisschen... Das ist
und ich habe es auch nicht verstanden, wenn sie die ersten Zombies abschießen vor dem Tor, dann müssten die doch auch zusammensacken, auf dem Boden liegen und dann müsste doch sich so langsam so ein Berg an Zombies bilden, der dann halt auch
wie
für die
Schutzwall
nächsten... So ein Schutzwall ist. Und irgendwie, auf einmal waren die Zombies dann halt einfach drin im Zaun. Ja. Und ich meine, das ist halt, glaube ich, ein inhärentes Problem von dieser Serie oder von diesen beiden Serien. Deswegen darf man da nicht zu lange drüber nachdenken, aber ich weiß schon, warum diese Szenen nicht so oft gezeigt werden, weil es halt einfach,
Wobei, ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass das so ein bisschen vielleicht das halt als Referenzpunkt das Hard Home war, also von dem Budget halt, dass sie halt hier nochmal alles rausgehauen haben an, was weiß ich, extra CGI. Ja, ich weiß nicht, ob sie alles rausgehauen haben oder noch irgendwas rausgedrückt haben, besser gesagt. Und den ganzen, Requisiten und so, das muss man ihnen ja schon lassen. Aber die Art und Weise, wie sie es halt raushauen und wie sie es einsetzen, das Budget, das geht halt irgendwie besser und für mich muss es halt irgendwo auch nachvollziehbarer sein und da gab es halt da Probleme.
Ja, ich fand die Folge, also, weiß nicht, wir kritisieren jetzt ziemlich viel, ich fand die Folge ziemlich spannend, muss ich sagen.
Ja.
Und ich fand das alles auch eine ziemlich coole Idee, nur muss man halt so ein bisschen Suspension of Disbelief betreiben, damit man halt irgendwie das glaubt, dass die Zombieherde jetzt so zielgerichtet diesen Military Compound überfällt.
Ja, also bei der Spannung bin ich auch voll bei dir, weil ich kann mich erinnern, ich war ja die ersten beiden Folgen, saß ja auch hier mit dem Podcast und da war auch die Atmosphäre, die sie halt geschaffen haben, immer das Beste für mich. Und bis jetzt ist es nach wie vor dasselbe eigentlich, dass halt die Atmosphäre eine Serie sehr gut packt und ich mitreißen kann. Ja. Und diese Idee, dass die halt irgendwo sich reinschleichen, ich hatte mit mehr so einer Stealth-Mission eigentlich gerechnet, dass sie halt das im Geheimen machen.
Ja.
Gut, nach der Info, dass das Militär abhaut, musst du nicht mehr viel schleichen, dann kannst du einfach rein.
Mhm.
Aber die Umsetzung hat mich halt ein bisschen gestört. Und du sagst es, dieses Suspension of Disbelief, wenn man das halt, bei mir ist es immer so, wenn ich das zu viel anwenden muss, dann ist es eher ein Störfaktor, als dass ich sage, ich kann darüber hinwegsehen. Und das war halt in den Szenen ein bisschen kritisch, aber absolut, dann auch drin in diesen engen Räumen, da können wir gleich drauf zu sprechen, denke ich. Ja. Da, das war halt wirklich sehr gut. Also da habe ich auch gesagt, jetzt wird spannend.
Hat für vieles wieder gut gemacht, ja, würde ich sagen.
Ja. Naja, gut.
Naja, jetzt seid mal nicht so kritisch, Jungs.
Also ich habe das gar nicht so wild gesehen wie ihr, glaube ich. So. Ja. Also mir ist es jetzt nicht so unbedingt aufgefallen, dass die da nicht so fähig waren, die Soldaten. Ich fand es halt wirklich nur merkwürdig. Ich fand es halt wirklich nur merkwürdig, dass sie so stur dem guten Daniel folgen und irgendwie nicht irgendwie mal so eine kleine Gruppe ausbüchst oder so. Und überhaupt, sie sind ja danach in diese Tiefgarage gegangen und dann haben sie die Kinder da gelassen. Und da dachte ich mir, warum lasst ihr die Kinder da, wenn da draußen 2000 fucking Zombies langlaufen oder Soldaten oder sonst irgendwas? Und das war halt für mich dann störender als irgendwie, wie die Soldaten mit den Zombies umgehen.
Das stimmt auch.
Ja, also das verstehe ich halt auch nicht, weil als Elternteil lässt du doch dein Kind nicht allein, um ein anderes Kind zu retten irgendwie. Und als wären die da jetzt großartig
sicher. Chris ist doch nichts wert für Travis, das wissen wir doch langsam.
Das stimmt, Chris hat ja keinen Fürsprecher eigentlich.
Wirklich.
Ja. Dann, ich habe keine 5 Sekunden, mir dein Video anzugucken, Chris. God.
God, man.
Aber ich habe auch überlegt. Also ich habe
Madison lässt ihre Tochter da. Also,
aber Chris ist doch da, der Held.
Ja. Chris ist stepping up, big time.
Aber nochmal ganz kurz. Also wir haben jetzt ja gesagt, dass der Plan von Daniel nicht so pralle war irgendwie, weil das viele Probleme mit sich bringt oder unberechenbare Variablen. Ich habe es überlegt, was wäre der Alternativplan gewesen?
Es gab keine Alternative. Also mit der Information, die sie hatten, war das einzige Ding, was er hätte machen können.
Oder? Ja, habe ich mir auch gedacht.
Er bringt damit natürlich nicht nur die Air Force Base oder die Base da in Gefahr, sondern insgesamt die ganze Stadt eigentlich, weil es hätte ja auch sein können, dass die Soldaten sofort die Kontrolle verlieren oder irgendwie, was weiß ich, flüchten vor dieser großen Zombieherde oder so. Und dann hätte er alle irgendwie in dem größeren Areal zum Tode verdammt.
Ja.
Und das hat er ja vielleicht auch noch gemacht. Wer weiß denn eigentlich, wie am Ende die Soldaten dann abgeschnitten haben. Es kann ja sein, dass sie irgendwie 500 geschafft haben und dann irgendwie nicht mehr. Und dann hast du halt Zombie-Soldaten.
Vielleicht wäre es auch schlau gewesen, einfach irgendeine andere Ablenkung zu orchestrieren und dann in den Zaun reinzugehen und dann so eine Stealth-Mission. Aber es war ja.
Aber also ohne Waffen hast du doch, also wie die Säge es präsentiert hat, hast du ohne Waffen eigentlich keine bessere Möglichkeit gehabt, um Schaden anzurichten und um zu verhindern. Ja, gut, die 3 Pistolen oder so, die sie haben.
Flinte auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, das Problem ist ja, die Zeit läuft gegen sie. Der Kobaltbefehl steht im Raum.
Ja.
Um 900 ziehen sie sich zurück und werden alle Leute umbringen. Also musst du irgendwas haben, was die Soldaten irgendwie beschäftigt. Und von der Warte aus ist diese Konstruktion eigentlich dann schon das Sinnigste.
Mhm. Ja, ich habe auch überlegt, vielleicht nur ein paar Zombies und eine Feuer.
Ja, aber irgendwo. Willst du die zwei?
Ja, natürlich. Ich nehme dich und jetzt machen wir das Stadion wieder zu. Danke, das reicht.
Das geht halt nicht. Gut, aber die Militärs waren ja sowieso auch schon auf dem Rückzug. Ich meine, die haben ja teilweise schon, gut, das wissen sie aber nicht.
Mhm.
Die haben ja teilweise schon abgezogen und haben evakuiert schon. Ja, wir wollen das jetzt nicht zu sehr auseinanderreißen.
Aber haben es gerade.
Ja, sorry.
Dann vielleicht kurz der Blick ins Krankenhaus, was da passiert. Da wird ja auch evakuiert. Wir erfahren, dass die Edwards Air Force Base irgendwie Platz hat für ein paar Leute.
Ja.
Und da wird halt auch die Frage aufgeworfen, du Liza, wenn es jetzt hart auf hart kommt, wen willst du da eigentlich mitnehmen? Und da wird die Frage gestellt, Blood or Bond, beziehungsweise Bond. Also nimmst du jetzt irgendwie Chris mit und deinen Ex-Mann oder nimmst du irgendwie noch Travis mit und Dingens, Madison und Alicia.
Ja, wenn sie halt ihren Mann mitnimmt, ihren Ex-Mann, dann wird der darauf bestehen, dass er auch Madison mitnehmen darf und die will natürlich ihre Kinder mitnehmen.
Also sie muss sich entscheiden zwischen ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann.
Aber wie hätte sie das gemacht? Also ich meine, sie sagt ja gut, ich nehme jetzt Chris mit und Travis. Hätte sie dann irgendwie Madison in eine Falle gelockt und...
Ja, ich denke mal, wäre es... Also, naja gut, das spielt jetzt im Endeffekt keine Rolle mehr, Spoiler. dann wäre es halt so ein bisschen Beef gekommen. Also ich fand die Entscheidung von ihr dann nachvollziehbar, dass sie das sagt. Ich muss eh sagen, dass, wie heißt sie, Elisabeth Rodriguez?
Ja.
Sowieso, glaube ich, mit am besten war hier in der ganzen Episode. Und da fand ich die Szene auch gut. Und ich habe mir da nicht die Frage gestellt, was dann passiert wäre. Ich hätte dann mit allem gerechnet. Wahrscheinlich so ein bisschen Zickenstress oder so. Zwischen, keine Ahnung. Also.
Ja, aber ich meine, weiß sie überhaupt, dass die kommen? Ich meine, sie kann das ja eigentlich auch nur vermuten.
Ne, sie weiß nicht, dass die kommen. Ja. Genauso wenig wie Nick weiß, dass irgendwer
aber kommt. Es ist genauso das Versprechen von Exner, ja, dann holen wir jetzt, also holen wir jetzt noch meinen Sohn oder was? Also das, also
ich, ja, aber wo holen sie den denn ab?
Na, sie, Eliza geht ja davon aus,
in dem Haus, oder
was? Heißt sie Eliza oder Liza?
Liza.
Liza geht ja davon aus, dass Chris noch im Haus ist, ne?
Ja.
Eben von aus. Ja, eben, also ich würde der Exner auch nicht glauben, ihr, klar, jetzt wird die Armee noch Hubschrauber abstellen, um meinen Sohn abzuholen, ja, oder so. Werden sie niemals machen.
Voll utopisch.
Ja.
Ja. Ja, aber Liza lässt sich ja sowieso irgendwie, also ich weiß nicht, ob Liza da schon irgendwie eine Todessehnsucht hat oder was da mit ihr los ist, weil Dr. Exner sagt ja mehrfach, geh, und sie zögert ja trotzdem.
Wie so ein Hund. Alter. Jetzt ja. Geh endlich, geh!
Dann gibt es da später diese eine Szene, wo sie in den Hubschrauber geladen werden soll und sie nicht da reingehen kann, sondern erstmal noch guckt, wie Leute gebissen werden, wie der eine gebissen wird und dann in den Hubschrauberrotor reinrennt.
Ja, stimmt. Das war sehr schön.
Ja.
Wo ich mir ja, dachte, nee, ja, da ist sie ja nicht rein, weil sie halt, weil sie doch auch Zweifel hatte, warum ist sie da jetzt nicht rein in den Hubschrauber?
Sie ja, wollte es gibt noch da eigentlich gar keine richtige Erklärung, außer dass sie halt dass die Autoren sie nicht trennen wollten
ja,
von der Gruppe, die kommt.
Hat sie an Nick gedacht und sagt, ich kann jetzt nicht den Stiefsohn von meinem Ex-Mann im Stich lassen.
Das
wäre krass, wenn Liza sich mehr um den Stiefsohn ihres Ex-Mannes kümmern würde, als Travis um seinen eigenen Sohn. Ja, aber gute Frage. Ja,
ja, das stimmt. Ja, das fällt mir auch ehrlich gesagt erst jetzt bei der Besprechung auf, dass das alles so ein bisschen nicht so wirklich viel Sinn ergibt, diese ganze Liza-Sache.
Also ich hatte halt so den Eindruck, das machen die jetzt nur, damit sie so irgendwie so ein Point-of-View-Charakter ist und ja, dass man dann halt nochmal dieses Chaos ein bisschen besser zeigen kann. Also
ich würde es auch so begründen mit diesem Helferkomplex irgendwie, glaube ich. Sie rennt ja dann auch zurück zu Exner,
ne? Ja.
Also in die Richtung.
Ja.
Aber sie ist ja dann zwischendurch bei dieser Tür, in diesem Gang, wo sie dann Nick und Strand rettet mit den anderen gemeinsam, ne? Mit ihrer Chipkarte.
Ja.
Da gab es doch die tschechische Chipkarten-Lesegerät, dass sie dann halt da hinsprintet noch. Ja, dass sie halt vielleicht denkt, nee, ich kann jetzt die Exner hier nicht allein im Stich lassen, weil ihre Szene fand ich eigentlich auch ziemlich gut, die ja dann komplett resigniert hat, als dann auch dieser Shot auf den Helikopter war, der halt dann so ein bisschen rumgeschwoben ist.
Der zurückgegangen
ist. Und man dann gesehen hat, okay, er dreht ab. Ja, und in dem Moment war ja für sie dann auch alles im Argen.
Aber die hat auch echt, also ich meine, wir können ja jetzt auch mal drüber reden, wer die Exner-Wette gewonnen hat.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, wer die gewonnen hat.
Das ist wirklich ein schweres Thema.
Na gut. Also ja, ich wäre nach der Episode wäre ich jetzt halt komplett auf deiner Seite.
Weil, ja, okay.
Ja, gut. Weil ich meine, es ist halt, also ich finde halt, sie hat halt eine 180-Grad-Wendung gemacht jetzt in der Episode. Sie wurde auf einmal so voll menschlich gezeichnet und irgendwie ganz anders als vorher. Das fand ich echt auch ein bisschen, also nicht so gut vom Drehbuch, dass sie jetzt auf einmal so eine ganz neue Rolle einnimmt und sich für andere einsetzt und halt irgendwie guckt, dass Liza irgendwie noch evakuiert werden kann und so. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil sie wurde in einem ganz anderen Licht dargestellt oder vielleicht habe ich das auch nur falsch gelesen, aber es war ja schon auch so bei vielen unseren Zuhörern so, dass sie sich nicht sicher waren, was jetzt da eigentlich los ist mit dieser Exner. Und ich finde, wie sie eingeführt wurde vor 3 Episoden und wie sie jetzt am Ende dasteht und dann ihr letzter Shot ist ja, wie sie Bolzenschussgerät in die Hand nimmt und soll ja irgendwie andeuten, dass sie sich jetzt umbringt.
Ja,
ja. Ja, das ist
so ein Samariter, so ein Märtyrertod oder sowas.
Ja, das steht halt komplett diametral entgegen, die beiden Charakterzeichnungen, die wir gesehen haben von ihr.
Ja, es geht bei mir, weil ich habe sie von Anfang an nicht so böse gesehen wie viele, glaube ich. ich war da auch bei Adam, ich habe ja eure Podcasts fleißig nachgehört.
Obwohl du kein Herz hast.
Obwohl ich kein Herz habe, bei der Exner war ich von Anfang an, habe ich sie noch nicht sofort ins böse Lager gesteckt. Ja. Da war das mit dem hier schablonenhaften Moyers,
der
Golfspieler-Dude, war das schon wesentlich einfacher.
Ja.
Und bei ihr habe ich noch so ein bisschen gemeint, Nuancen zu sehen, dass sie halt selbst nicht weiß, wie sie handeln soll und versucht das Beste zu machen und wir nehmen es halt als böse wahr.
Ja, ich fand auch, dass sie besser gezeichnet war als Moya auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand halt, für mich war es komplett eindeutig. Aber gut, jetzt wurde ich Lügen gestraft.
Ich dachte übrigens kurz tatsächlich, also bevor wir diese Bolzenschuss-Szene gesehen haben, die letzte, dass sie da jetzt tatsächlich noch da bleiben könnte und sich so um die kümmert. So von wegen, ach, ich bleibe jetzt hier erstmal noch und bin hier für die nächsten Wochen da.
Okay,
so
weit habe ich nicht gedacht.
Nee,
und dann kam diese Bolzenschuss-Sache und sagte mir, aha.
Ich Suizid gedacht, bei ja, Bolzenschuss. Ich mein, das ist halt auch, erst sortiert sie gnadenlos aus so, und lässt Leute aus ihren Häusern verschleppen, von ihren Familien getrennt. Ich meine, das macht doch jetzt, wenn man sie so sieht, so zusammengesunken, macht das doch, das ist doch nicht die gleiche Person, die vor 3 Episoden noch irgendwie die beiden zentralen Familien voneinander getrennt hat. Das macht doch, also das macht doch irgendwie von der Figurenzeichnung her, ergibt es wenig Sinn, finde ich.
Ja.
Deswegen muss diese Wette annulliert werden, Adam.
Ich hatte eigentlich die Wette laufen, dass sie jetzt mit dem Bolzenschussgerät rausgeht zu den Zombies und den Soldaten mithilft. Das wäre schön gewesen.
Aber
so eine Figur wollte ich ja haben.
Kirkman hat auch die Episode geschrieben, ne?
Hat er?
Ja.
Da habe ich nicht drauf geachtet.
Ja. Kirkman und Adlard ist der Showrunner, ne? Charlie Adlard?
Nee, dann hast du nur gesehen, wer die Comicserie geschaffen hat.
Nee. Aber Kirkman war auch der Drehbuchautor von der Episode. Und Ich habe mir überlegt, ich glaube, der hat davor noch kein Drehbuch geschrieben. Ich habe mir dann überlegt, ob er so reingekommen ist, so irgendwie Rumbling Kirkman. Wir machen das jetzt so und
aber
so.
Aber Mr. Kirkman, zack, Bolzenschuss gerät.
Fragen. Irgendwelche Fragen noch? Nein, weiter. Exner ist jetzt gut. Ich habe Adams Podcast gehört.
Und er hat mich überzeugt.
Der braucht Schleckmuscheln, der Junge.
Der hat Schleckmuscheln.
Gib ihm all die Schleckmuscheln.
Ja, gut, die Exner, ne? Wir haben es gerade schon angedeutet, es gibt ja auch noch den Handlungsbogen um Strand und um Nick im Gefängnis. Was ist denn da los?
Ja, Strand würde diesen Stadtteil gentrifizieren. Ich verstehe das nicht, warum in jeder Serie jetzt irgendwas mit Gentrifizierung vorkommen soll.
Das ist am Nabel der Zeit.
Ja, das ist echt, ihr seid so up to date, Leute. Ihr wisst, was Gentrifizierung ist.
Ich muss da mal ganz kurz, wer hat es vorhin geschrieben? Der Thomas, mit der E-Mail, wo wir nicht ganz so zufrieden waren. Aber ein Teil, da gebe ich ihm recht, und zwar...
Du mochtest Strand nicht?
Ich bin da bei Thomas, ich wusste nicht richtig, was mit der Figur anfangen soll. Mhm. Der spricht ja eigentlich auch größtenteils in Rätseln oder T-Shirt-Sprüchen. Also so Sense8-mäßig.
Besser wird es bei Fear the Walking Dead nicht.
Also dieses was war das? Madness? Nee, How to Survive a Mad World.
Embrace. Gotta be mad.
Ja, irgendwie sowas. Embrace the Madness.
Und schaltet der Böhme gleich ab.
das finde ich halt nicht so gut geschrieben einfach. Vielleicht können wir es auch wieder Kirkman anlasten.
I need that madness sentence.
Aber bei Strand war es halt auch so, ich fand ihn halt schon interessant, ich fand ihn auch gut gespielt, auf jeden Fall. Und wie hieß der? Coleman?
Chad L. Coleman?
Der Schauspieler ist, glaube ich,
wirklich. Habe ich in meiner Review vermerkt, aber mir
auf jeden Fall hat
er mir. Ist der auch Coleman oder was?
Ich glaube aber als Vorname.
Nein.
er hat auf jeden Fall gut gespielt, das fand ich gut. Der hat auch eine wunderbare Stimme, so schön bassig. Aber ich wusste auch nicht ganz genau, was ist jetzt sein Plan? Und das hat mich immer so ein bisschen gewurmt. Und auch dieser Punkt, den Hannah letztes Mal brachte im Podcast, was will er mit Nick? Ich meine, jetzt sehen wir, dass sie ihm einen Schlüssel geklaut hat. Wie er das gemacht hat, sehen wir natürlich nicht, aber er hat immer den Schlüssel.
Warum?
Und und ich dachte, aber ich würde mir auch nicht irgendwie so einen Drogenabhängigen nehmen als...
Das war mein Punkt übrigens.
War auch dein Punkt, ja?
Nee, war mein Punkt.
War dein Punkt.
Ne? Hannah, okay, fand es ja geil, den mitzunehmen.
Ach so, na, dann bin ich bei dir, Axel, weil ich fand das auch ein bisschen komisch, weil ein Drogenabhängiger ist für mich auch eher eine Bürde als ein Asset, wie man so schön sagt. Ne?
My words.
und da hatte ich auch so ein bisschen das Problem, halt Strand dann so ein bisschen ernst zu nehmen vielleicht. Ich denke so, ist ein bisschen fischig. Ja, und jetzt?
Ja, vor allem
aber Nick hat ja auch gar nichts gemacht. Warte, spielen wir es mal durch, ja? So, du bist jetzt in der Apokalypse in einer Gefängniszelle und neben dir ist so ein Moralapostel, der sagt, oh, wir müssen jetzt irgendwie noch alle Leute retten, Rick. Genau, so, und dann hast du Nick, der einfach akzeptiert, nein, die Zeit drängt, wir gehen hier raus, wir haben den Schlüssel, wir kümmern uns später oder gar nicht um die Leute, weil die uns irgendwie eine Gefahr
sind. Das hat ja Nick gar nicht gesagt. Das hat der an ihm ja nur vorgebetet. Nick hat ja nie gesagt, so, ich bin jetzt der rücksichtslose Asi.
Nee, aber Nick sagt ja schon so ein bisschen, oder zumindest artikuliert er so ein bisschen, wir sollten denen helfen.
Sonst werden wir uns verletzen, sagt er irgendwie.
Ja, aber dann wird das ja noch mehr gegen Nick sprechen.
Nee, weil Nick zwar das im Hinterkopf hat, aber trotzdem rücksichtslos genug ist, es nicht zu tun.
Okay, und das hat er gelesen, oder was? Der Pokerspieler
ist noch eine Frage zu der letzten Episode, weil da war ich mir auch nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das im Podcast besprochen hattet, ich glaube nämlich nicht. Dark war ja noch da. Aber was hat denn Strand davon, dass
Dark... Fucking Dark.
Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Was hat Strand davon, dass Dark weggeschafft wird?
Weniger los in seiner Zelle. Oder vielleicht hat er währenddessen diesen Schlüssel irgendwie geklaut oder das, so.
wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich damit leben können, aber ansonsten.
Er hat halt den Schlüssel einfach auf einmal.
Ja. Doug war einfach schwach und der war nicht für seine Pläne irgendwie von Belang. Und
also meinst du, er hat den Platz gemacht für neue Kandidaten?
Ich glaube, er wollte einfach demonstrieren, was er für eine Macht über Leute hat mit Worten.
Also für uns als Zuschauer, dass wir sehen.
Für uns als Zuschauer und wahrscheinlich auch für Nick. Vielleicht wollte er ihn einschüchtern oder sowas.
Okay.
Und ich meine, in der Interaktion mit Strand und wir wissen ja alle, dass die Gruppen dann zusammengeführt werden, haben wir ja schon gesagt, sieht man auch schon, dass Strand so ein bisschen die Gruppe an sich reißt und vielleicht sogar so eine Führungsrolle übernehmen
kann. Ist ja the born leader, also ich meine, das merkt man ja.
Ich habe aber auch mir so gedacht, Strand wäre so ein guter Charakter, der bei The Walking Dead auftreten könnte, von denen, wo sie mal gesagt haben, Crossover-mäßig, weil er halt so ein Rätsel spricht und dann auf einmal auftauchen kann, wer bist du? Und dann ist er halt super cool, mit einem Schlag und er hat halt so eine natürliche Autorität auch, vielleicht auch durch seinen Duktus, dass man ihn halt sofort ernst nimmt.
Ich dachte ja tatsächlich, dass er in dieser Szene, wo es dann um die Chipkarte geht, dass er da stirbt.
Weil man ich auch, so in der ich dachte, dass beide sterben.
Er hat ihn so hampeln sehen irgendwie, wo ich auch dachte,
jetzt in der nächsten Szene hat man gesehen, dass Nick durch die Tür kommt, aber ihn hat man nicht gesehen. Und ich war mir dann echt sicher, ey, haben die jetzt wieder den schwarzen Charakter irgendwie und dann auch wieder so einen halbwegs coolen Charakter wie den Strand.
Aber, gut, ist ja nicht passiert. Aber sie spielen in der Episode schon stark mit diesen Fake-Outs und Fast-Toten. Also wir haben diese Szene, wir haben
Nick, der sagt Go.
Ja, Nick, der sagt Go.
Oh nee, ich hab die Tür aufbekommen.
Lass mich schnell wirklich diese Karte, ey.
Ja, wann funktioniert die Karte? Natürlich genau dann, wenn die Zombies am nächsten sind.
Gut, aber sie mal durchziehen.
Da habe ich echt kein Problem mit, weil das war einfach mega spannend. Das fand ich super. Also das und die Küchenszene danach und ich fand auch diese Szene wo Strand dann ja so ein bisschen seinen Plan verrät, dass er mit diesem einen Soldaten, der jetzt tot ist, eine Abmachung hatte, dass der ihn rausbringt. Das fand ich auch alles cool. Und dass er seine Cufflinks da zurückholt und so.
Ja, ich fand auch generell, also damals für mich auch am visuell am stärksten, glaube ich, in den ganzen Innenszenen. Weil es gab zwar so ein paar Szenen, die waren unglaublich hektisch durch dieses Licht. Aber es war natürlich auch beabsichtigt. Da gibt es immer so Aussetzer. So, als würde Homer am Lichthalter stehen, kämpft. Und das Licht war teilweise wirklich lange Zeit, in Anführungszeichen, aus. Ja. Und dann ist es halt wieder kurz angegangen und so. Und das war wirklich spannend, da gebe ich dir recht. Das war auch gut auf dem engen Raum, weil, klar, da kann ich nachvollziehen, dass die Leute Probleme haben und Panik haben, weil sie können nicht ausweichen oder sie haben weniger Platz zum Ausweichen. Und
die Tür ist auch noch verschlossen.
Wegen diesem blöden Kartenlesegeld.
Und den anschließenden Kampf in der Küche fand ich auch echt gut. Also, wie sie sich gegenseitig geholfen haben und so. Und
da kamen die Zombie-Killers in allen heraus. Aber da müsst ihr mir mal helfen. Ich habe versucht, darauf zu achten. Aber hat Travis da jemanden gekillt oder nicht?
Er hat ja vorher noch Dings getötet. Nee, das war danach. Der kommt gleich erst.
Okay. Ich glaube, Travis hatte irgendwie so eine der hat doch mit seinem Gewehrkolben hat er, glaube ich, einen Zombie irgendwie zu Matsch gehauen.
Weil sonst habe ich mir notiert, Alicia hat jemanden, Madison hat jemanden, Ophelia hat jemanden.
Ich fand dieses Tag-Team-Duo irgendwie, ich weiß nicht was, Alicia, die halt den Zombie so festhält und dann kommt Ophelia mit diesem
Bolzenschneider
und glaubt ihr, das war gut. Ja.
Und könnte sogar leiser gewesen
sein. Und natürlich, Madison mit dem Chad L. Coleman Gedächtnishammer. sie hatte ja dann.
Wie sie da auch versucht hat, die Tür aufzubringen mit dem Hammer, also als die noch zu war.
Ja, die Küchenszene hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Da erfahren wir auch kurz davor oder zwischendrin noch dann von Liza, dass Daniel und Ophelia, dass ihre Mutter gestorben ist, beziehungsweise Griselda gestorben ist und das ist an einer ganz anderen Stelle, ne?
Ja, später im Parkhaus erst.
Ja, stimmt, okay. Aber da können wir ja zu überleiten.
Dann gibt es noch Looting. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil Hannah nicht da sitzt.
Genau, habe ich mir auch
und
aufgeschrieben.
Und Madison lootet
das war super clever.
Madison lootet das Madison Cabinet.
Das Lazarett, meinst du?
Sorry, Adam. Muss man bringen. genau. Das war schön, das mal zu zeigen, weil wir das ja nicht so.
Ich meine, wenn Madison nichts mehr zu tun hat seit 2-3 Folgen, dann kann sie zumindest irgendwas mitnehmen.
Genau. Ja, ist schon so.
Sie wird leider, das finde ich ein bisschen schade mit Kim Dickens. Also so sehr, ich war bei Travis anfangs ja sehr angetan, dann zwischendurch nicht mehr so, weil sein Verhalten fand ich da einfach noch nervig und naiv. Aber jetzt, wo sie jetzt den Bogen gespannt haben und seine Charakterentwicklung gezeichnet haben, fand ich das gut. Aber Madison wurde ja komplett gesidelined irgendwie.
Sie hat getrunken, hallo.
Sie hat getrunken, genau.
Ja, es gibt halt nur so und so viel Charakterentwicklung, die du erzählen kannst in dieser Welt. Und Madison ist ein bisschen zu schnell angekommen, würde ich sagen. Deswegen,
Aber gut. Looten war gut.
Looten war gut. Looten ist immer gut.
Looten und leveln.
Gluten looten.
Wo waren wir jetzt?
Sie sind schon im Parkhaus. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die obligatorische Puppe auf dem Scheiterhaufen.
Ja. Aber, warte.
Stimmt. Das fand ich furchtbar.
Meinst du diesen furchtbaren CGI-Scheiterhaufen?
Ja,
also. Weil da ist mir das erstmal aufgefallen. Der sah für mich, von oben sah der für mich richtig schlecht aus.
Ja. Wirklich? Fand ich nicht so schlecht wie das, was noch kommt. Ich werde euch noch weiter auf die Folter spannen. Nee, aber dieser Scheiterhaufen, also und dann auch noch eine Puppe drin und dann fängt Madison, Ophelia an zu heulen und so. Und, ja, ich verstehe, dass sie anfängt zu heulen, aber warum brauche ich eine Puppe in einem Scheiterhaufen?
Es gab ja zuerst Szene.
Warum überlebt die Puppe in dem Scheiterhaufen, wenn andere Sachen nicht überlebt?
Das ist die wichtigere Frage.
Na, aber ich glaube, Adam, was du vorhin gesagt hast mit Liza, dass sie Daniel und Dings sagt, dass Griselda tot ist, es ist wirklich noch drin, weil da ist mir aufgefallen, dass die Reaktion von Ophelia relativ gefasst war, von Daniel auch.
Ja.
Und dann laufen sie ja raus.
Obwohl sie sagt,
nee, ich möchte sie Parkhaus. Sehen. Im Parkhaus.
Genau, dann laufen sie ja.
Sie laufen ja raus und dann ins Parkhaus quasi.
Nee, das Ding ist, war es nicht so, dass sie dann draußen sind, den Scheiterhaufen sehen und dann bricht Ophelia zusammen und dann weint sie? Und vorher war die ruhige Stelle, wo sie gesagt bekommt, deine Mutter ist tot?
Beziehungsweise den Augenkontakt. Also als sie das gesagt bekommt, dann sagt sie, ich möchte sie sehen und Liza sagt dann, es gibt nichts mehr zu sehen.
Und dann, genau, dann bleibt sie relativ gefasst, dann laufen sie weiter, dann kommen sie irgendwann raus an den Scheiterhaufen und
stimmt,
da für mich auch den Punkt
dann
so,
kommt der Scheiterhaufen
okay, danach. Dann ist da wahrscheinlich meine Mutter verbrannt worden und dann bricht sie da zusammen, weil da irgendwie die Bestätigung ist, okay, die Leichen wurden verbrannt vom Militär. So war, glaube ich, der Ablauf. Ja, aber auch das mit der Puppe, da gebe ich dir auch recht, Axel. Also da musst du auch pusten. Das war mir ein bisschen...
Da gibt es einen kleinen Exkurs. Da gibt es eine wunderbare Szene in The Wire Staffel 5, wo es um die Redaktion der Baltimore Sun geht. Guck mal, wie sie beide was anderes machen.
Ich habe gerade mein Telefon rausgeholt.
Ich mag
Moment, The Wire.
Nein, wirklich. Nee,
auf jeden Fall gibt's
einen, ich weiß auch, glaube ich, was du meinst.
Aber du holst jetzt erstmal aus, deswegen
dachte nein, ich, nein, es ist in einer Minute erledigt. Es gibt einen Fotografen in dieser Redaktion, der halt immer, wenn ein Feuer ist, eine Puppe irgendwo reinlegt in das Bild, weil er denkt, es hat halt ganz viel irgendwie Bedeutung und so. Und das ist, daran hat es mich halt erinnert, so. Weil ein anderer Kollege von ihm erregt sich halt mega über den auf, always with the doll in the fire und so. Und das, daran musste ich halt gerade eben denken, weil ich habe mir halt gedacht, so, Kirkman war am Set und hat sich gedacht, wie können wir das hier noch schlimmer machen, indem wir eine Puppe
drauflegen. Ich habe halt dann irgendeinen Kriegsfilm oder Antikriegsfilm, wie man es bezeichnen will, gedacht, wo halt dann irgendwie Leute durch irgendwelche Ruinen der Stadt gehen und dann eine kleine Puppe rausziehen oder so aus den Trümmern, wo du auch immer so jetzt in hier drehen Portionen.
Ja, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung. Aber gut, das ist jetzt eine sehr kleine Kleinigkeit, muss man sich nicht drauf anhängen.
Nee.
Wir müssen noch einmal vielleicht ganz kurz zurückspringen, aber ein bisschen zurückspringen. Nämlich wollte ich nochmal die Chris und Alicia-Szene mit euch besprechen und was denen im Parkhaus passiert. Aha. Da kommen ja die Soldaten, beziehungsweise sie sehen erstmal nicht, was da auf sie zukommt, verstecken sich im Auto. Ja. Dann erfahren wir, dass Soldaten sind, die so die Scheibe einschlagen und dann stellen sie sich den Soldaten entgegen. So, okay, Chris kriegt einen aufs Maul, gut, Schnitt, Auto ist irgendwie weg. Und als sie dann später ins Parkhaus wiederkommen, jetzt ist ja auch der Bogen da zum Parkhaus, kommen die da einfach raus, unbeschadet.
Hi, guys! Ich glaube, es halt versteckt, keine Ahnung.
Ja, aber wie sind sie denn? Also, die Soldaten haben einfach von ihnen abgelassen.
Ja.
Ja.
Ja. Also, ich hatte auch.
Müssen nicht alle Soldaten krasse
Vergewaltiger sein. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Das habe ich auch positiv angemerkt in der Review, aber es war trotzdem so ein bisschen so, okay.
Ja.
Ja, gut, ich meine, die Soldaten wollen einfach nur abhauen. Hm. Warum sollen die Kinder jetzt mitnehmen? Das bringt denen ja nichts.
Ja.
Als Zombie-Bait oder.
Kleiner Happen zwischendurch.
Interessanter Schritt auf jeden Fall, aber auch irgendwie ein komischer Schnitt, finde ich, in der Situation.
Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, dass, ach Gott, das ist halt furchtbar, ich bin so böse drauf, aber so ist es halt. Ich hab mir ja eure Podcasts angehört, ich hole aus. So. Ja. Und ich gebe euch da bei vielen Sachen recht, aber mir ist so aufgefallen, dass ich, glaube ich, doch noch kritischer dran gehen würde an das ganze Ding, die ganze Serie.
Wegen den Kindern.
Ich muss sagen, die ganze Handlungsbogen um Alicia und Chris auch in den letzten Folgen, da habe ich...
Allerunterste Schublade.
Hab ich abgeschaltet gedanklich, weil das fand ich nicht so gut und nicht so interessant. Und deswegen haben die jetzt auch beide einen schweren Stand. Ich muss sagen, Chris, okay, sie guckt ab und zu immer noch ziemlich blöde rein, aber er findet, er hat sich als Charakter schon ein bisschen gemacht. Er hat halt genug Chancen bekommen, sich so ein bisschen auch zu machen. Und das ist... auch, hat auch gut funktioniert. Aber hier, ist er halt, hier ist er halt, ja, Alicia ist halt so ein bisschen fürs Auge. Das ist für mich die einzige Funktion.
Und ich meine, das ist das Uninteressanteste an der Serie, auf jeden Fall. Also, aber das ist halt auch unglaublich schwer, jugendliche Charaktere zu schreiben. Und wenn du halt einmal in die Sackgasse gerätst, dass dein jugendlicher Charakter ein Arschloch ist, dann ist es halt ein Problem, da wieder rauszukommen. Weil oftmals sind ja Jugendliche wie Babys. Sorry, dass ich jetzt wieder auf Babys rumhacken
muss. Baby-Hater Schmidt.
Habe ich heute auch übrigens in der Homeland-Review.
Oh Gott.
Ich finde es halt, keine Ahnung, ich verstehe halt nicht so wirklich, wo da der dramaturgische Nutzen ist, wenn man eine Figur so einseitig anlegt. Mhm. Also, ich meine, die letzte Episode war nicht schlecht mit dieser Szene, wo sie mal irgendwie für sich sind und da so ein bisschen durchdrehen, aber so einen richtigen Mehrwert davon habe ich halt auch einfach nicht gehabt, weißt du?
Also, ich hätte es cool gefunden, wenn sie wirklich mitgekommen wären. Ja gut, dann sind sie in Gefahr.
Ja,
und dann aber wenn sie Teil der Gruppe, ein richtiger Teil, nicht so ein, naja, ihr seid zu klein, ihr dürft das noch nicht machen, sondern wirklich, lass sie doch zum vollwertigen Teil der Gruppe werden und sich entwickeln, wirklich, mit der Situation und nicht einfach wieder auf die Bank schieben.
Weil das sie müssen immer warten, ich meine, also das ist wirklich Quatsch, je länger ich drüber nachdenke, ist es wirklich Quatsch, die ja allein zurückzulassen, weil ich meine, wie unsicher ist das denn bitte? So hast du wieder...
Hast du ja gesagt, Adam,
ja, wir haben es schon gesagt. Okay, rant off.
Man kann nicht wieder die Serie mit The Wire vergleichen. was passiert denn noch im Parkhaus, als sie wieder vereint werden? Ja, der gute Andy Adams kommt.
Andy Adams.
Genau.
Andy A.
Vorbei
Adams
mit der Waffe. AAA. Und zielt erstmal auf den guten Daniel Salazar.
Und dann schießt er auf Ophelia, warum auch immer.
Und dann trifft er nicht mal.
Also I don't fucking get it.
Ich meine, wenn er auf sie schießt, dann gehe ich davon aus, dass er sie töten will.
Also,
und er schießt ja
erstens mal.
Shoot to kill.
Warum ist er überhaupt da?
Ja.
Will er Rache üben?
Ja.
Anscheinend will er
Rache üben. Ich habe mir aufgeschrieben, Rache? Fragezeichen, weil ich habe keine Ahnung, was es sonst sein soll.
Er hat in dieser Welt nichts Besseres zu tun, als diesen Dude zu rächen. So, und dann schießt er aber nicht auf Daniel, seinen Folterknecht, sondern auf Ophelia, mit der er irgendwie vor 3 Tagen noch Sex gehabt hat. Und weil er so sauer auf sie ist, weil sie ihn reingelegt hat, in die Falle gelockt hat oder
was? Ich vermute mal. Okay. Ich meine, so einen verrückten Blick ausgemacht zu haben beim guten Andrew.
Ich meine, hätte er sich nicht auf sie eingelassen, habe ich gerade komisch gesagt, hätte er sich nicht auf sie eingelassen, dann wäre er nicht in diese Situation gekommen, wäre er nicht gefoltert worden und dann wäre er vielleicht mit den Soldaten abgezogen.
Ich glaube auch, dass er vielleicht Daniel extra eins auswischen wollte für die Folter. Ich habe mir das halt irgendwie versucht zu erklären, das war für mich dann vielleicht das Schlüssigste, dass er dann sagt, okay, ich kann Daniel am meisten Schaden zufügen, indem ich seine Tochter erschieße. Okay. Was er halt nicht mal fertig bringt auf 2 Meter Distanz und er ist ausgebildeter Soldat. Also ich dachte in dem Moment, oh, jetzt bringen sie Ophelia um. Und dann sehe ich, wie sie halt dann auf dem Dings sitzt auf dem Pickup später und vielleicht stirbt sie ja noch, weil wieder eine Blutvergiftung ist oder sowas. Ja,
genau, was ich halt in der Situation
drei Episoden lang ankündige, sie könnte vielleicht sterben an
der Blutvergiftung. Die haben ja schon entkräftet, dass sie das übersteht und so. Aber was ich dann halt nicht ganz nachvollzogen habe, beziehungsweise es war jetzt nötig, weil wir im Finale sind, aber warum ist dann Travis derjenige, der Adams so eine reinhaut?
Das fand ich gut, ehrlich
gesagt. Gut. Dann hätte er Chris kurz angeschossen, dann hätte es für mich nachvollziehbarer funktioniert. Aber dass er jetzt bei Ophelia einspringt und dann so ausrastet, obwohl sie nicht mal irgendwie seine Tochter oder so ist, das wirkte auf mich erzwungen, als müsste man jetzt irgendwie Travis in der letzten Episode nochmal so das Gutmenschentum irgendwie absprechen und ihn ausrasten lassen.
Ich finde, es ist das Ende seiner Entwicklung in der Serie, in der Staffel.
Mhm. Also, ich fand es halt nachvollziehbar. Ich weiß, was du meinst, aber ich fand es halt nachvollziehbar, weil er indirekt schuld daran ist, dass Sophia jetzt angeschossen wird, weil er hat ja Adams freigelassen. Mhm. Dadurch kam es ja erst dazu, hätte er jetzt irgendwie, wäre auf Daniels Seite gewesen von Anfang an, dann wäre Adams schon lange tot und diese Situation wäre niemals passiert. Und dadurch, dass er ihn freigelassen hat und dachte, okay, der Typ ist jetzt weg, und auf einmal, hoch, er steht im Parkhaus vor mir und zieht eine Waffe auf uns, hat er gedacht, fuck, das ist meine Schuld und jetzt muss ich ihn aufhalten, bevor er noch mehr Schaden anrichtet.
Und ich glaube, es ist auch einfach egal, auf wen Adams geschossen hätte. Er hätte auch auf Daniel schießen können oder so. Das war dann eine Affekthandlung einfach von Travis. Und dass er ihn dann halt totprügelt, ist genauso eine Affekthandlung. Aber da fand ich, das fand ich alles gut, bis zu der Szene, wo er dann seine so ein bisschen wieder zu sich kommt, seine Hände anguckt und Madison neben ihm steht und dann bricht er zusammen und dann gibt's einen Schnitt. dann gibt es einen Schnitt in die Werbung und ich habe mir gedacht, Leute, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt haben wir mal irgendwie eine Möglichkeit für einen Charakter, für, dass der mal spielen kann und so und dass auch Madison spielen kann und dass so ein Endpunkt von der Charakterentwicklung erreicht ist und dann macht ihr einen Schnitt.
Hätte ich mir auch gewünscht, dass man ihn wirklich das verarbeiten sieht, was er gerade getan hat.
Ja.
Ich meine, das, was er mit Adams tut, das ist wirklich heftig. Man sieht ja dann ihn noch da liegen und der war komplett zerpflückt.
Ja.
Und man kann davon ausgehen, denke ich mal, dass der tot ist. Oder
er hat ja noch ein bisschen...
Nee, das nicht.
Wir fliegen ihn gerade selben. Lasst Ophelia zurück,
aber nicht so geplatzt. Das war und er hat ihn halt mit seinen bloßen Händen getötet. Also wirklich, dieses Zittern, das fand ich gut, aber dann hätte ich auch wirklich auch erhofft, dass man halt irgendwie noch bei ihm bleibt. Mhm. Wir haben dann später die Szene, die halt vergleichbar damit ist, am Ende der Episode. Aber warum nicht hier, wo er das erste Mal wirklich einen Menschen tötet, nachdem er halt immer noch so viel Hoffnung hatte, dass vielleicht alles nur ein schlechter Traum ist, sodass wir irgendwie das alles abwenden können, die ganze Zombie-Apokalypse. Mhm. In diesem Moment hätten sie gerne mehr auskosten können, für meinen Empfinden.
Ja, das ist halt so oft so bei irgendwelchen Serien, dass sie halt auf solche Momente hinarbeiten und dann aber wegschneiden, quasi das Leid der Figuren irgendwie ausblenden. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil...
Du forderst mehr Leftovers für Fear the Walking Dead.
Das ist ein Argument, das ich in der Kolumne angebracht habe. Du hast sie offensichtlich gelesen, ja. Sehr gut, Adam. Aber das ist mir, genau das ist mir halt in der Szene wieder aufgefallen. Ich habe halt gedacht so, okay, dann zeig mir jetzt auch, was das für Auswirkungen hat. Weil das ist ja, aber gut, das ist für viele vielleicht auch einfach zu viel. Irgendwie. Dann
weiß ich wie, nicht. Wie hast du es denn empfunden, Adam?
Ja, so ein bisschen mehr hätte man schon draufhalten können. Aber ich meine, die waren halt noch nicht fertig.
Ich will deine süßen Tränen sehen.
Da gab es ja dann noch irgendwie mal 10 Minuten Episode.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, und dann gab es ja die Szene, eine Szene, wo sie drauf gehalten haben. Mhm.
Auf jeden Fall diskutieren sie dann, wo es weitergehen soll. Und der gute Strand sagt, nein, genau in die andere Richtung, die du vorschlägst, Madison.
Nicht in die Wüste.
Sondern ins Meer. So, Osten, ist das, da ist doch gar nichts außer Wasser. Endlich hat jemand mal eine richtig gute Idee in dieser Welt. Und zwar mit dem Boot.
I'm on the boat. Ja, ich habe mir es dann auch irgendwie durchgespielt und dachte, ja, so dumm ist es eigentlich gar nicht.
Man kann
so
fischen.
Ist so.
Ja, wenn du fährst halt auch ständig irgendwie. Also
kannst du für Süßwasser kannst du Flüsse ansteuern.
Und du kannst halt auch irgendwie ständig an Land gehen und halt so eine Search Party irgendwie.
Aber wie groß ist das? Ist die Abigail?
Oh, die ist, glaube ich, also.
Ist es ein Kreuzfahrtschiff?
Das war die Abigail.
Das fandst du schlecht, oder was? Ja,
Alter. Das war diese Aufnahme durch das Fernrohr, ne?
Wo ich dann gedacht habe, Leute, dann.
Da hätten sie auch so ein Bild zeigen können von einem Viertklässler, der halt so ein Boot gemalt hat.
Ach komm,
Daddy's Boot.
Naja.
Das sah so übel schlecht aus.
Aber es war sowieso sehr witzig, weil eh so meine Haus, meine Autos, meine Yacht, so, also das Anwesen.
Ich habe mir aufgeschrieben, von MTV Cribs.
Habt ihr im Hintergrund die Autos gesehen? Irgendwie noch schön, Sportwagen, Bentley,
Rolls Royce.
Ja, war ja schon ziemlich pompös. Und
ziemlich nice Cribs.
Bei Abigail habt ihr eigentlich erstmal an eine Frau gedacht? Oder wahrscheinlich, oder?
Also, dass er, hat ja auch so bedeutungsschwanger
das Bild war, in die Hand war das, genommen. War eigentlich da seine Yacht drauf auf dem Bild?
No, we can't stay here. Ja. Ah ja, ja, ich, also da auch zwei Fragen. Warum gehen sie mit und warum nimmt er sie mit?
Ja. Gerade die letzte Frage habe ich mich auch gestellt, weil er ist ja so... Wir lernen
ja. Ich dachte mir erstmal Sweet Crib, da würde ich ja drin bleiben.
Ja, nur weil es schön ist, ist es ja immer noch nicht sicher.
Aber es ist doch hochgelegen.
Ja.
Es ist am Wasser dran. Du hast einen Überblick über unten und über die Umgebung. Du bist wahrscheinlich versorgt, du hast einen Generator.
Hat er irgendwas gesagt? Ich stelle mir gerade vor, wie Daniel mit so einer Horde von 2000 Zombies einen Berg hochkommt. Look what I found, guys!
See you later.
Sein größtes Hobby jetzt, so Zombieherden aufzutragen.
Also er braucht schon irgendwie schlagende Argumente, damit, also ich meine, er sagt,
ja, aber das you gotta move. Das Ding ist, ich gotta move. Constant motion.
Yeah, I'm gonna be in constant motion.
Das Ding ist ja halt auch bei so einem Haus am Meer, ja, so schön die Aussicht ist.
Zombie-Möwen,
das war das, was ich sagen wollte, genau. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, dass du natürlich mit dem Rücken zur Wand stehst. Wenn du kein Boot hast, was du notfalls nutzen kannst, dann kannst du da locker eingekesselt werden, weil wo willst du denn hin, oder willst du schwimmen? Also, weißt du, das Meer gibt dir ja keine Möglichkeit auszuweichen, wenn du nicht ein Fahrzeug hast oder so.
Roboter Kraul,
ich bin eher so ein Brust- oder Rückenschwimmer.
Natürlich ist er das.
Ja.
Worüber reden wir?
Die taktischen Vorteile des Crips.
Ja,
ja. Ja, also du musst halt auch, das Problem ist, glaube ich, auch, dass die Abgeschiedenheit, dass du halt immer, also ist eigentlich gut, weil es gegen Zombies schützt, aber du musst halt immer mega weit reisen, so, um irgendwo hinzukommen und irgendwie Nachschub zu holen und zu looten und sowas.
Aber der könnte so ein, wie heißt das? Es gibt so eine Gruppierung in den USA, die sich auf solche Apokalypsen vorbereitet.
Ja, ist ja super gut vorbereitet anscheinend. Das ist ja, war ja auch schon erstaunlich. Also besonders, ich hatte immer den Eindruck gehabt, als würde er, als hätte er gewusst, dass mal irgend sowas passiert, weil er sagte, ich bin prepared, hat irgendwie...
Er weiß auch immer, was zu tun ist.
Richtig.
In jeder Situation.
Also, dass er sich jetzt ein paar Anzüge einsteckt, weiß ich nicht, wie praktisch das ist, wenn du in permanenten Bewegung sein musst und so, sag ich, okay, das ist halt ein Typ-Stil. Aber er ist halt wirklich gut vorbereitet. Gecko, ich meine, er hat ja auch anscheinend einen eigenen Generator, sowas sagte er, glaube ich. Er hatte die Nahrung und so, hat den Notfallplan mit dem Boot, also... Ich weiß nicht, ob man das. Ich weiß ja auch nicht, wie er eingekeckert wurde, das weiß man ja auch nicht.
Er ist halt reich und hat das alles. Ja. Also es sind halt alles coole Sachen zu haben, wenn du.
Vielleicht hat er nie was vorbereitet, sondern hat das einfach, das kann auch sein.
Ja. Aber wenn du so ein Schiff hast und das, die Abigail sah ja groß aus, weil sie in der Entfernung war, können wir dann davon ausgehen, dass an Bord der Abigail keinerlei Zombies sind oder ist da irgendwie Zombie-Personal, was erstmal gesäubert werden muss?
Nee, wenn Personal, dann wird das, glaube ich, vorher gebucht, dann, also die leben ja nicht auf dem Ding oder die befinden sich ja nicht permanent auf der Yacht.
Das liegt da einfach nur vor Anker, das Boot.
Glaube ich auch.
Aber war das nicht so im offenen Meer quasi?
Ja, es sah voll schlecht aus, weil sie mussten durch dieses riesen Fernrohr gucken und dann haben sie es gerade so gesehen und dann, aber als die Kamera am Schluss übers Meer fährt, war es voll nah am Ufer und du hättest es halt auf jeden Fall mit bloßem Auge
gesehen. Hätte einfach nur so zeigen können.
Ja, genau, this is my boat, nicht look through this giant glass here.
Wirklich, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil es war echt nah an der Küste.
Comically large
glass. Klar ist es nicht direkt an der Küste, weil man hat ja auch dann irgendwas, ich so Korallen oder sowas gesehen oder halt seichte, also das ist Dreck. Halt der seichte Dreck. L.A. Dreck.
Ich habe halt überlegt, sollte ich mir dieser Zoom aufs Meer noch irgendwie was anderes sagen, dass da irgendwie
Wasserzombies
sind oder so?
Ich habe auch auf Zombies gewartet, so. Aber kam nicht.
Die von Pirates of the Caribbean.
Zombie-Seesterne.
Ja.
Ich habe mich auch wieder
die gefragt. Die gefährlichsten Zombie-Tiere, die es gibt. Zombie-Seegurke.
Kann man werfen. Zombie-Aal.
Zombie-Aal.
Der kann auch noch Elektroschock.
Chukupupu.
Und warum lassen sie immer die Türen offen? Habe ich mir wieder aufgeschrieben. War das eine Referenz an die erste Episode oder was, wo alle auch immer die Türen offen lassen?
We don't know how doors work, you know?
Aber ohne Scheiß, die spazieren da in das Haus rein und lassen die Tür offen. Ich verstehe es einfach nicht.
Also da war ja nicht viel los, aber dennoch, klar, man sollte irgendwie was gelernt haben.
Ich meine, das machst du ja auch im normalen Leben schon.
Nein.
Türen sowieso.
Ich gehe immer in mein Haus rein und mache den Wasserhahn an, wie Amerikaner.
Ja. Morgens vor der Dusche erstmal 10 Minuten das Wasser laufen lassen, dass es schön heiß ist in der Dusche.
Sehr gut.
Ich fand noch das Callback schön, was zwischendrin noch war zum LA River, den wir jetzt zuordnen können.
Das war ein super Shot. Das wollte ich auch sowieso noch sagen. Also generell gab es ein paar schöne Außenaufnahmen und so weitläufige Shots, die mir sehr gut gefallen
haben. Sie haben ein bisschen aus dem TD-Playbook
richtig
geklaut.
Ja, genau.
Das ist ja
ich meine, diese verwaisten Highways, die Wolkenkratzer und generell dieses urbane Gebiet und wenn du halt
Urban Sprawl.
Diesen River hast, das sah wirklich sehr gut aus.
Und der Drogendealer Walker, der da gefangen war in dem Autowrack.
Aber war das?
Nee, war das nicht ein Helikopter, der abgestürzt ist?
Was? Nein, das war das Autowrack, oder?
Nee.
Was?
Das sah schon größer aus. Ich habe gedacht, das wäre ein Bus oder sowas.
Ich dachte, das wäre ein Helikopter gewesen.
Aber warum fahren sie denn da durch den LA River, um nicht kommen zu
Ich habe halt auch gedacht, so, jetzt sehen wir den nochmal, aber das war halt ein ganz anderes Fahrzeug.
Echt? War der nicht verbrannt einfach? Gut. Wir haben nichts mitbekommen.
No way to say that.
Ja, nee. Aber das war cool auf jeden Fall. Und war auch clever, weil du hast ja gesehen, wie voll die Straßen sind und sie sprechen ja auch darüber.
Ja, aber ich meine, es war ein schöner Shot, aber ich meine, dass da noch niemand vorher auf die Idee gekommen ist, da durchzufahren und sie sind die Ersten, die so schlau ist, durch dieses trockene Flussbett zu fahren, das war auch eigentlich Bullshit.
Aber da gab es ja noch im Auto dieses kleine Banter zwischen Madison und Strand. Das hat mir wiederum, fand ich ganz gut, wo er sagt, ich mag dich, du bist witzig.
Ja.
Das fand ich gut. War zwar nur so 10 Sekunden, wenn überhaupt, aber...
Aber ich habe jetzt das Sagen.
Mal schauen, wie lange er überlebt.
Fahr links rum, jetzt.
Ja, aber die ganze Dramatik ist ja noch gar nicht zu Ende. Wir sind jetzt da in dem schönen Anwesen und alle könnten glücklich sein, wenn Strand sie lassen würde, aber er lässt sie nicht.
Ja.
Constant Motion und so. Und dann kommt noch Liza um die Ecke und sagt, oh, Die entfernt sich erstmal so ein bisschen
von der Gruppe. Ich habe nicht gemerkt, dass ich so einen riesigen Biss in meiner Seite habe.
Aber war das ein riesiger Biss? Für mich sah es eher aus wie so ein Kratzer.
Ich habe ja auch gedacht.
Ja. Aber ein Kratzer macht sich ja nicht zum Zombie. Und vor allem ihre Erklärung habe ich dann auch nicht so ganz gerafft. Sie wird auf jeden Fall infiziert und dagegen gibt es kein Mittel.
Irgendwie. Also sie hat gesagt, der Biss ist nicht tödlich.
Sie hat halt gesagt, sie wurde gebissen.
Ja, aber der Biss allein, der lässt sie ja noch nicht irgendwie umwandeln in einen Zombie.
Genau. Aber der Biss ist unheilbar. Okay. Also sobald du gebissen bist, gibt es ja keine Chance, außer du wirst jetzt in den Arm gebissen und du kannst halt diese Axtsache machen, sodass das Blut dann noch nicht geflowt ist. Bei der Hüfte ist es wirklich schwer, da noch irgendwas zu tun. Ne?
Zwei Pfund von der Hüfte da.
T-Bone Steak.
Ja. Aber wo ich mich da so ein bisschen geärgert hatte bei dieser Szene ist, sie hatte so Madison schon die Waffe gegeben und man hätte denken können,
das Chekhovsche Abkommen.
Nee, dass das jetzt schon geschossen wird, aber dann hätte sie ja noch gar nicht ihre Kerninformationen verraten. Ja,
das war noch wichtig.
Und das hätte ich scheiße gefunden, weil du bist die einzige Figur, die darüber Bescheid weiß und dann behältst du es so lange für dich.
Ja, aber das ist doch nicht passiert.
Ja, eben, aber es wäre fast passiert. Wäre Travis nicht gekommen.
Aber anderes zuvor. Habt ihr schon mal sowas kommen sehen? Weil ich fand ja die Szene zwischen Liza und Christopher, als sie sagt, also als sie im Haus sind, I love you, und sie ist fast am Zusammenbrechen. Und ich dachte so, ja, könnte jetzt natürlich ganz normale Reaktion sein. Mutter liebt ihr Kind, klar.
Ich habe, glaube ich, letzte Episode schon gesagt, dass Liza sterben muss.
Muss.
Naja, wegen einmal, ich weiß nicht, ob ich es beim Abkommen schon gesagt hatte.
Ich finde es halt irgendwie schade, weil sie war halt jetzt gerade in den letzten oder in der zweiten Hälfte der Staffel.
Ist halt auch eine gute Schauspielerin.
Super gute, also wirklich.
Also da hätten sie Nick echt mal besser sterben lassen können.
Go, yeah, we go. Ja, also das ist halt auch sehr schade, wirklich. Das
aber sie muss doch Orange is the New Black drehen.
Ja, aber gut, schon sechs Folgen.
Die zweite Staffel hat ja mehr als sechs Folgen, oder?
Die zweite Staffel von Fear the Walking Dead, ja.
Ach so, okay. Aber ich meine auch gerade bei diesem Kitchen Brawl, das ist ja auch für so ein Ding, wenn die halt The Walking Dead auf ihre Supply Runs gehen und die werden in so diese engen Räume getrieben und müssen sich mit Hand und Füßen gegen die wehren, hast du ja auch öfters das Ding bei Barb, der dann geheimlich, also bekreuzigt sich eine kurze Gedenksekunde an Bob, dass sie halt dann irgendwie mal so denken, ja, könnte jetzt einer gebissen worden sein und so. Und sie wurde jetzt gebissen und ich frage mich halt auch, ist es Adrenalin, dass sie nichts gemerkt hat? Ja. Weil es ist ja schon...
Das ist ja schon ein ziemlich großer Biss, aber eigentlich merkt man das früher.
Aber ich glaube, ich habe auch den Biss gesehen, also das ist, glaube ich, schon in der Episode drin. Dass
ich hatte eigentlich da damit gerechnet, dass in der Küchenszene irgendjemand offensichtlich gebissen wird.
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Das ist mir aber gar nicht. Weil da hätte ich die Küchenszene noch ein bisschen besser gefunden, wenn wirklich...
Bei der Türszene hätte es eigentlich gut passieren können.
Oder sowas, oder so. Dass irgendeiner wirklich offensichtlich für die anderen gebissen wird. Aber so haben sie jetzt diesen heimlichen Biss reingemogelt, der ja auch ein bekanntes Device ist aus der Mutterserie.
Ja, habe ich keine Riesenprobleme mit.
Nö, ist okay. Ja. So schade um Elizabeth oder Elisa.
Elizabeth Rodriguez,
genau.
Ja, Travis drückt dann halt den Abzug und
alles Travis wird jetzt zack zum Doppelmörder. Ja.
Von 0 hat zwei auf 100. So Tränen-Tattoos hier auf einmal.
Er hat Rip ja schon sein fettes Tattoo auf der Brust, ja.
Travis. Rest in Peace.
Travis, rest in Peace, Pazifist Travis.
Fandet ihr den letzten Shot, wo er so in der Brandung liegt und Madison dazukommt?
Ja, ein bisschen zu viel vielleicht. Wie ist er zu dem Strand da runtergekommen? Warum ist
da
er
war drin? So eine, also man hat das gesehen, an der Klippe war sowieso einmal Köppen rechts Weg runter. Oder links. Ja, ich glaube. Also das hat er irgendwie hinbekommen. Ich glaube nicht, dass er gesprungen ist.
Ja, aber warum geht er dann da runter ins Wasser?
Ja, damit er so dramatisch in den Wellen knien kann.
Damit
er
Wasser ihn
das war halt für mich auch so ein bisschen... so wie Robin Hood in König der Diebe, als er den Schlamm küsst oder so. Oder war das bei der Persiflage? Helden in Strumpfhosen oder so. Also am Meer ist...
Außerdem kann er den Sand nehmen und so ein bisschen in den Händen reiben
lassen.
Ja. Ja. Das war halt auch ein bisschen dick aufgetragen.
Ja,
aber das ist bei The Walking Dead so. Und das ist mir auch schon mehrfach jetzt hier bei The Fear Walking Dead aufgefallen. Es gab ja auch zwischendurch so die Szene, als sie ihr Haus verlassen und dann guckt Madison noch mal durch die Nachbarschaft, und da siehst du halt so ein Fenster und da sitzt eine Familie beim Kerzenschein am Tisch. Ja. Und das war halt auch diese süße Erinnerung daran, wie es früher war und diese Wehmut, ach, das ist alles vorbei und die wissen noch gar nicht, was hier gleich passieren wird. Und das ist
weil
auch
wir
so.
Es ihnen auch nicht sagen.
Das ist halt, subtil können sie halt nicht richtig. Das kommt halt doch immer dann relativ eindeutig.
Ja, sie macht halt noch diese subtile Sache, also mehr oder weniger subtil, wo sie so an die Wand fasst, wo so die größten Maße der Leute da
angezeigt werden. Mom, subtil. Dad. Das ist doch das Gegenteil von subtil.
Hey, hey, hey.
Mom, that's me.
Es wäre nur noch weniger subtil, wenn sie sagen würde, now I'm remembering nice things about my family. Oder so. Genau. Look, we had a good time in this house.
That could be us.
Ja.
Ja. Nee, aber gut, ich finde, Cliff Curtis fand ich jetzt auch gut am Ende.
War gut.
Also, das war das Beste. Weil an das war nämlich das, was Exi vorhin noch meinte, was ich auch meinte. Da haben sie ihn gezeigt, wie er leidet und wie schwer das für ihn war. Und absolut verständlich, wie schwer das für ihn war. Mhm. Denn ja, offensichtlich hat er ja noch was empfunden für seine Ex-Frau. Also nicht, dass er jetzt die Madison wieder verlassen hätte für die Ex-Frau, aber klar, er war mit ihr mal verheiratet und das ist jetzt für ihn, auch gerade mit dem Blick dann auf seinen Sohn, auf Chris, was das jetzt für einen Effekt haben wird, extrem, extrem einfach.
Ich finde es ein bisschen überraschend, dass Liza so mega sicher ist. Also es ist ja schon sehr selbstlos, was sie macht, so, sie opfert sich ja selbst. Es gibt natürlich andere Leute, die sagen würden, ja, ich will durchhalten oder ich verrate niemanden von meinem Biss.
Oder ist es zu früh, dass sie das machen schon? Also ich meine,
sie vielleicht noch irgendwie. Sie können sie doch auch einfach anketten so. Irgendwo. Kette sie doch einfach an einen Baum und guck, ob sie zum Zombie wird. Ach. So, und dann bin ich mir sicher, dann kann ich ihnen eine Kugel in den Kopf schießen. Aber ich schieße doch niemandem eine Kugel in den Kopf und weiß nicht hundertprozentig,
dass sie sich hier kommt verändert. Das Ding zum Tragen wahrscheinlich. Also die Gruppe hat ja bis jetzt noch nicht wirklich eine Verwandlung von jemandem zum Zombie gesehen, ne? Also am eigenen,
eigenen Leib. Fertig verwandelte.
Fertige Zombies gesehen. Ja. Aber Liza weiß es ja halt, ne? Mhm. Diesen Prozess,
der kommt. Ja, sie weiß es, aber sie hat es ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie es auch schon gesehen haben
im Krankenhaus.
Ich meine, es wurde doch immer schon präventiv im Bolzenschussgerät vorgegangen.
Aber ich bin der Meinung auch, sie muss es dann, so erkläre ich mir es dann, weil sie halt dann sich so sicher ist, dass sie es schon gesehen haben muss. Sonst würde sie halt sich nicht selbst so opfern.
Ja, das müssen wir uns halt denken.
Müssen wir uns
denken. Wir wissen es halt nicht. Und deswegen finde ich es halt, warum lässt sie sich nicht einfach mal, also gut, sie würde halt Schmerzen haben wahrscheinlich, wenn es stirbt oder so. Keine Ahnung, wie schlimm das ist.
Ja, und sie denkt ja auch, sie sagt ja auch an Chris. Also ich meine, wenn das dein Kind mit ansieht, wie du stirbst.
Ja, man müsste es ja nicht mit ansehen. Man könnte sie ja irgendwo
reinsperren. Aber glaubst du, du kannst Chris dann davon abhalten, bei seiner Mutter zu bleiben, wenn sie im Sterben liegt? Also generell ein Kind. Ich glaube, das ist dann so ein Urinstinkt, dass er halt, ich muss bei meiner Mutter sein, sie stirbt gerade und das will sie halt verhindern, dass er das sieht, auch die
Verwandten. Ja, aber sie nimmt sich ja das Leben.
Also, ja, das ist genau so.
Deswegen verstehe ich halt, also versucht man nicht alles, um am Leben zu bleiben und auch mit der Hilfe seiner Freunde oder Bekannten oder Familie. Ich meine, die wissen ja jetzt mittlerweile, jetzt hat es ja wirklich, nachdem es Travis gerafft hat, hat es ja jetzt wirklich jeder gerafft, so, was jetzt eigentlich los ist.
Außer Alicia, weil die, keine Ahnung, hat wahrscheinlich gerade das Haus von Strand zerstört.
ja, deswegen ging es mir vielleicht ein bisschen zu schnell, aber als Schlusspunkt für die Staffel ist es natürlich ein starker Moment. Wie fandet ihr, oder besser gesagt, wie habt ihr Nicks Monolog verstanden?
Da wollte ich auch noch gerade drauf zu sprechen kommen. Das war noch vorher mit Madison, wo sie sich entschuldigt. Nick hat ja vorher noch Madison gerettet, ne? In der Küche. Als Madison attackiert wird von dem Zombie, kommt ja Nick mit. Was hat er denn da?
Hammer. Ein
Rohr oder
der Hammer, der, glaube ich, runterfällt.
Ah, ja.
Oder? Stimmt, ja.
Und Nick ist auf einmal so. Alles easy. Hält auch irgendwie den Kopf aus dem Fenster, als sie durch diesen River
durchfährt. Die Hand.
Hat nur noch gefühlt, ja. Und ich meine. Ein Auto weiter sitzt Daniel mit seiner angeschossenen Tochter und alles ist im Argen und Nick so ist gerade nice. Super happy, dass er
wieder draußen ist. So nice to be alive.
Ja, ich frage mich halt bei Nick jetzt, gut, die wollen auf Abigail gehen, aufs Schiff. Wo kriegt er seinen Schuss her? Und wird das zum Problem?
Ja gut, der kann ja jetzt auch mal langsam ausnüchtern.
Ich glaube auch, also der ist doch jetzt schon lange genug.
Gut, es dauert schon noch ein bisschen, aber ich meine, er ist ja jetzt auch handlungsfähig. Also er hat, glaube ich, das Schlimmste schon überstanden. So. Weil er hat ja jetzt auch schon lange keine Drogen mehr genommen. Er sitzt auch schon ewig in diesem Käfig.
Sonst wäre er ja auch nicht so mobil.
Ich meine, das haben sie jetzt halt auf einmal ein bisschen vergessen, dass er halt eigentlich drogensüchtig ist.
Dass er wirklich schwer drogenabhängig ist.
Also er braucht ja eigentlich...
Also reicht es, dass er kein Heroin genommen hat, weil er hatte ja diese Sache an seinen Zähnen geklemmt, da das Morphin oder sowas. Ja. Meinst du, das reicht, dass er jetzt drogenfreier ist?
Ne, es reicht noch nicht, er wird auf jeden Fall noch drogenabhängig sein, aber Sie haben es halt jetzt schön ausgeklammert, das muss man wirklich sagen.
Sie haben ihn, glaube ich, in der Zelle einmal richtig schwer kotzen lassen oder so. Und das war wahrscheinlich der Höhepunkt seines kalten Entzugs.
Sie können ihn jetzt am Anfang der zweiten Staffel können Sie ihn jetzt nicht nochmal irgendwie abhängig sein lassen. Nee. Die Geschichte hat sich jetzt erledigt, würde ich sagen. Natürlich, klar, ein Junkie ist sein Leben lang ein Junkie und wird auch immer irgendwie Lust darauf haben. Aber die schlimme Phase, dieses Cold Turkey, das ist jetzt vorbei.
Würde ich auch sagen.
I don't know.
Ich meine, er hat ja auch einen ziemlich klaren Gedanken, wie er mit Madison redet. Er sagt ja irgendwie so, ja, er hat das Gefühl, dass er schon immer in dieser Welt gelebt hat und jetzt alle anderen erst dazukommen quasi.
War für mich wie so eine Don't Do Drugs Commercial irgendwie so. weil wenn du Drogen nimmst, dann...
Dann lebst du in der Zombie-Apokalypse.
Ja, war im Endeffekt die Aussage. Ja, finde ja solche Dialoge auch mal so ein bisschen... beladen, also
sie tragen man. Und Delaney ist vielleicht auch nicht der allerbeste Schauspieler, um die auch wirklich so richtig gut rüberzubringen. Ja. Ich fand ihn besser in anderen Szenen, muss ich sagen. Ich fand ihn da jetzt nicht so gut in der letzten Szene. Aber das liegt vielleicht auch am Dialog, der nicht besonders filigran geschrieben war.
Ja. Ja, und dann vielleicht nochmal zum Ozean. Ja. Zu den der Möglichkeit von Zombie-Seegurken, Zombie-Delfinen und Zombie-Seestern.
Zombie-Hai?
Ja,
und dann noch ein Tornado-Zombie, Sharknado 5.
In der dritten Staffel gab es doch Unterwasser-Zombies, oder?
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Salzwasser vielleicht nicht gut ist für verweste Körper.
Aber es ist ja auch egal, weil kein Zombie geht ja freiwillig ins Wasser, oder? Außer er hat ein Ziel. Und kein Zombie kann irgendwie 100 Meter auf
See sehen. Das wäre mal interessant zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel einer auf hoher See über Bord geht und dann ertrinkt oder so. Und dann, was passiert dann?
Zum Thema Unterwasser-Zombies empfehle ich den Film Juan of the Dead. Da gibt es tatsächlich Unterwasser-Zombies, die dann auch sich zusammentrotten und attackieren. Aber was passiert dann? Naja, der steht da wieder auf und läuft weiter.
Die werden ja eh nicht aufs Boot kommen, weil das wäre ja viel zu sicher.
Nee, also generell ist es extrem schwer, also sagen wir unmöglich.
Dramaturgisches Gift, jemand aufs Boot zu lassen.
Ja.
Warum?
Ja, weil die
können doch mit dem Boot, die können doch mit dem Boot irgendwo hinfahren. Nach Kanada.
Nee, ich meine die Zombies, wenn sie...
Ach so. Nee, ich meine auch die, nee. Also unsere Protagonisten werden es jetzt nicht aufs Boot schaffen.
Meinst du?
Ja, bin ich relativ stark davon überzeugt.
Ich denke, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für einen gewissen Zeitraum.
Ja, aber du kannst ja nicht mal eine Episode füllen mit auf dem Boot. Das wäre ja dann, eine Bottle-Episode.
Ja und?
Ja, das wäre doch stinklangweilig, was wissen da jetzt. Da müsste halt auf jeden Fall ein Zombie auf dem Boot sein. Irgendjemand, ein Matrose, der gestorben ist.
Deswegen sage ich ja, ist die Besatzung noch an Bord oder irgendwer hat sich versteckt?
Nee, aber pass auf, wenn wir jetzt dieses neue Machtspielchen haben, eventuell mit Strand, der jetzt die Gruppe an sich reißen will, dann hättest du ja da mal wieder dieses Thema Mensch gegen Mensch, nicht Mensch gegen Zombie, dass du vielleicht da eine Stresssituation hast oder dass Travis noch nicht den Verlust verdaut hat von seiner Frau und dass dadurch, ich denke schon, dass man euch eine Episode füllen könnte durch Uneinigkeiten auf engstem Raum.
Ja, und dann streiten sie sich eine Episode lang und dann geht eine Partei wieder vom Boot, oder was? Eine Partei tötet die andere Partei. Also
möglich wär's. Ich weiß nicht, wie gut es wäre, aber
möglich wäre es natürlich, ob das gute Storytelling ist.
Ich gehe das nicht bloß durch, was möglich ist. Ich habe auch noch nicht die Zombie-Seesterne weggekreuzt.
Still hoping for that.
Ja. Ich meine, dieser Shot aufs weite Meer war ja schon irgendwie so für mich so die Andeutung, ja, das ist jetzt der Weg erstmal. Mhm. Also, das hier, da seid ihr sicher.
Ja.
Also ich weiß nicht,
war das einfach so das Ende von der Staffel. Ja? Irgendwie so nochmal ein schöner Shot. So. Es war ja nicht mal der Weg zum Boot, sondern es war ja einfach nur aufs offene Meer.
Ja, eben, dass du schon, verstehst du, übers Boot, so richtig schön, versteht ihr, was wir sagen wollen.
Nach Südamerika.
Fehlt nur so ein großer rosa nach Pfeil, der so bing, bing, hier seid ihr sicher.
Ja, aber natürlich ist das Boot das Ziel, aber sie werden auf jeden Fall davon abgehalten werden, spätestens am Ufer halt, wenn sie versuchen, da überzusetzen.
Ich weiß gar nicht mehr, was da noch kommen kann. Was sie aufhalten kann, weißt du? Ich versuche...
Zombies?
Ja, aber...
Andere Gruppen?
Ja, ne, sowas zum Beispiel.
Aber vielleicht Zombies? Wird das Boot in dieser komischen Atombombe zerstört, die jetzt demnächst mal auf L.A. fallen müsste. Das kommt doch jetzt auch noch eigentlich. Oder wird dieser Plan dann doch nicht durchgeführt? Ich meine, es ist ja schon morgen. Es müsste ja bald O-900 sein. Oder? Operation Kobalt?
Ich fände es aber irgendwie doof, wenn sie nicht aufs Boot kommen. Echt? Ja, weil...
Das tschechische Boot, Mann, da wird die Regel
endlich... Die haben jetzt so viel Geld für CGI in die Hand genommen. Da warte ich auch, dass das Boot in Aktion gezeigt wird.
Ich möchte den CGI-Anker sehen, wie...
Ich will, wie sie alle nur vor Greenscreen rumrennen und dann sieht es aus, als wären sie auf einem Boot.
Ja, nee, ich meine, führst das Boot ein, klar, warum nicht nutzen? Außerdem, das ist das erste Mal...
Nee, dass sie da hinwollen, das ist mir schon klar. Das ist,
also, aber
das
nee, ich meine, passieren, ich will auch so. Das nutzen, dass sie drauf sind auf dem Boot, möchte ich.
Okay.
Weil das ist für mich wirklich mal...
I want to see them on a boat.
Das ist wirklich ein kluger Einfall dazu, mehr Kalypse.
Ja. Fast so klug wie aus den Walking Dead-Videospielen die Eisenbahn zu benutzen.
Ja, ja. Wirklich. Und das hat bis jetzt irgendwie mal so gefehlt, wirklich was... Also, klar, auf dem Boot bist du auch nicht für Ewigkeiten sicher, weil du brauchst halt auch Supplies und du brauchst auch Sprit und musst halt immer wieder irgendwo andocken. Aber ich finde das erstmal interessant, dass sie dann, ich könnte mir vorstellen, dass sie irgend so ein künstliches Drama schaffen, in dem, oh, die Schutzschraube ist verdreht, wir kommen nicht weiter oder so. Und dann eine Staffel lang auf hoher See treiben lassen.
Das ist doch Gold fürs PC. Ja,
Gold fürs PC, aber es ist keine Gold für die Dramaturgie.
Ja, eben. Deswegen sehe ich ja auch den Kritikpunkt, die Gefahr.
Aber dann kommt zufällig ein Flugzeugträger und schafft die da weg.
Flugzeugträger.
Weg. Super Maersk, so der Maersk-Container wie bei All is Lost. Reißt ein Loch ins Boot. Das war's. Alle trinken.
Sorry.
Ja, aber vielleicht doch
das sehen wir dann nächstes Redford. Jahr, würde ich sagen, wa?
Schreibt uns doch mal eure Fantasien, was passiert mit dem Boot.
Nein,
oder
schreibt
nicht.
Uns nicht eure Fantasien.
Podcast@serienjunkies.de für die Feedback-Runde nächste Woche. Genau, und dann Fazit.
Da gibt es noch ausführliche Spekulationen unsererseits über das Boot.
Das Boot.
Wie groß jeder von uns das Hausaufgabe. Boot sein? Jeder von uns muss sich 5 Sachen ausdenken.
Malt uns ein Boot.
Das besser aussieht als das CGI-Boot aus dem Walking Dead.
Fazit.
Fazit.
Wir haben die Episode ja ziemlich zerredet. Also ich fand die ich habe ja sogar 4 Sterne gegeben.
Echt, ja?
Ich fand es eigentlich ganz in Ordnung, alles spannend.
Ja,
die Zombies, die 2000, die hatte ich so noch nicht gesehen bei The Walking Dead. Viele Konflikte, viele Nahtodmomente für viele Figuren. Also es gab ja wirklich eine Handvoll davon. Mhm. Und ansonsten finde ich es interessant, was da mit Strand passiert und mit seinem Boot. Und das möchte ich eigentlich sehen.
Ja. Das Strandboot finde ich auch gut.
Ja, ich würde auch 4 Sterne geben. Ich fand, also ich habe jetzt viel Kritik geübt, aber dafür ist der Podcast ja da.
Richtig.
Ich fand es ziemlich spannend alles. Also wenn man so ein bisschen mit Suspension of Disbelief arbeitet hier, dann kann man da schon ziemlich weit kommen. Ich fand, also ja, es war halt ein bisschen schwer zu glauben, wie das überrannt wird, aber die ganze Szene innerhalb des Compounds fand ich gut. Ich fand Travis' abgeschlossene Entwicklung gut. Strand mag ich weiterhin, auch wenn er komische Dinge von sich gibt. und ja, ich bin gespannt, wo es weitergeht. Wir sind ja jetzt relativ schnell an den Punkt gekommen, an dem die andere Serie auch ist. Sie wissen jetzt, was los ist. Eigentlich ist es ja jetzt so Ende Staffel 2 bei The Walking Dead.
Naja, wenn du es mal vergleichst, sie waren auch in der ersten Staffel im CDC zum Ende und da haben sie, dann hat Rick zumindest erfahren, von Jenna, dass alle zurückkehren. Also,
aber wissen sie das nicht erst seit Shane?
Ja.
Na, Rick sagt das irgendwann erst.
Also Rick hat es vor den anderen erfahren, auf jeden Fall.
Warum behält das für sich, der Trottel?
Stimmt, seit Shane wissen sie es.
Ich weiß nicht mehr, warum wir es für sich behalten. Dann vielleicht um Panik zu...
Sicher, dass er das wusste?
Jenna hat es ihm zugeflüstert und es war dann so ein großes Mysterium.
Was hat er ihm zugeflüstert?
Ach, genau,
ja. Der Noah Emmerich-Charakter.
Ja. Aber du hast recht, Shane war dann so für die andere, für den Rest der Gruppe irgendwie so der Moment.
Richtig. Nee, das war für uns Zuschauer der Moment. Oh. Weil wir wussten das bis dahin ja auch nicht.
Außer Comicleser. Die wussten es war
dann schon zwischendurch. Wir wissen ja auch, was passiert in der nächsten Staffel wahrscheinlich.
Nein.
I don't know, Rick.
Wo ist Nigen? Darf ich, soll ich noch kurz Faziten?
Ja, bitte gerne.
Ja, Axel und Adam, hast du schon gesagt.
Fazit so, als wärst du Hannah.
Die haben nicht genug gelootet.
Die haben doch gelootet.
Ich bin sehr froh, dass Elisha eine lange Hose anhatte diesmal.
Sehr gut. Hatte sie eine lange Hose?
Hatte sie, wirklich.
Okay.
Ja, das war's.
Du darfst wieder in den Felix-Modus switchen.
Sehr schön. Ja, wir haben halt wirklich viel Kritik geübt. Ich bin ja generell, ich habe es schon durchklingen lassen, etwas kritischer der Serie
gegenüber. Hast du noch nie gesagt, Felix.
Aber das ist halt so, wenn man halt noch darüber spricht, dann fallen halt gerade im Verbund mehr Sachen auf, die vielleicht nicht so rund verliefen. Ich hätte jetzt nicht 4 Sterne oder so gegeben. Ich fand es auch eigentlich spannend, gebe ich euch recht, mit diesen Compound-Szenen. Ich finde auch das Ende eigentlich ganz interessant, was sie jetzt machen, weil ich finde das einfach clever, auf dem Boot erstmal rumzugucken.
Ich liebe dieses Boot.
Ich weiß auch nicht warum.
Ich hätte auch gerne ein Boot.
Ich hätte so gerne ein Boot.
Bootspenden an Felix.
Wo ist mein gratis Boot? Das finde ich halt auch sehr interessant und das könnte auch interessant dann für die zweite Staffel werden, auf jeden Fall. Ja, einige Szenen, das ist halt mit diesem Suspension of Disbelief und dass sie halt ein bisschen unglaubwürdig sind oder ein bisschen dolle unglaubwürdig und dass man da sehr viele Augen zudrücken muss, um daran Spaß zu haben. Damit habe ich oft meine Probleme, weil die Serie soll es am besten fertig bringen, mich zu unterhalten, indem sie halt auf solche Sachen verzichtet.
Ja.
Das ist nun mal bei Fear the Walking Dead, aber halt auch bei The Walking Dead nicht immer so. Damit muss man sich halt irgendwie arrangieren. Ich fand vor allem bei den Darstellungen oder bei den Performances Elizabeth Rodriguez bockstark. Ich mag auch nach wie vor Ruben Blades sehr gerne. Und finde es auch ein bisschen schade, dass halt Kim Dickens so wenig zu tun bekommen hat. Nicht nur hier, sondern auch schon die Folgen davor. Ich finde es gut, dass Cliff Curtis und seine Figur so eine Entwicklung gemacht haben und dass er das auch gut rausspielen durfte. Aber bei Kim Dickens nach den ersten 2-3 Folgen war da nicht mehr so viel für ihre Figur zu tun und das war halt ein bisschen doof, weil sie ist eigentlich gut. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der Figur und vielleicht auch mit ihr, aber sie ist gut.
Gotta love Ken Dickens.
Tja, vielleicht oder wahrscheinlich wird dann in der zweiten Staffel da ein bisschen mehr drauf eingegangen. Eventuell mit so einem Power Struggle mit Strand und ihr.
Haben wir dann 16 Episoden eigentlich?
13.
Haben wir dann 32 Walking Dead Episoden im Jahr?
Das kann sein.
Und dann kommt noch irgendwann hier das dritte Spin-off und dann kommt jede Woche.
Nee, das Flugzeug-Spin-off ist ja jetzt schon gestartet und das ist ja nur eine kurze
Webserie. Sehr unspektakulär, die ersten 2 Minuten.
Hey, hey, hey. Das habe ich mal gesehen. Da siehst du einen Typen
so schlafen in einem Flugzeug. Ja, ungefähr.
Könnte ich bitte noch ein Kissen haben?
Ich hätte gerne noch ein bisschen
Wasser. Ach, das wird noch spannender.
Ja, mal schauen.
Adam, der Eternal Optimist.
Schön.
Ja, gut. Dann könnt ihr uns natürlich Feedback hinterlassen unter podcast@segeljunkies.de, bedaumen bei YouTube oder Kritiken schreiben bei iTunes. Da haben wir jetzt auch bei iTunes einen eigenen Bereich für Fear the Walking Dead, wenn ihr nur Fear the Walking Dead oder Walking Dead Podcasts hören wollt und den anderen Kram nicht, was wir schade fänden, dann gibt es auch diese Möglichkeit. Also hört einfach alles. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Twitter? Wo seid ihr bei Twitter?
Max Steen, echt.
Und du, Felix?
Man findet mich auf Twitter unter dem Handle @JohnFerrari.
Ah ja, und ich bin Awesome Art bei Twitter.
Mit einem Y statt einem J. Bei
Awesome Art mit einem Y statt einem J.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der letzten Ausgabe des Fear the Walking Dead Podcast mit Feedback Edition und Gaststars und sonst irgendwas. Und natürlich auch bald wieder mit The Regular Walking Dead.
Bam, 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 nächste Woche.
Da freue ich mich.
Nächste Woche gibt es 2 Podcasts.
Geilo.
Geilomatico.
Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis dann.
Tschüssingi.
Ciao. Ciao.